herzlich willkommen zu Almost Daily Sex Teil 2. Aber wer die erste Folge Sex gesehen hat, weiß, da ist nicht ganz so viel bei rumgekommen. Deshalb haben wir uns dieses Mal professionelle Hilfe reingeholt. Ich freue mich sehr. Lea Holzfurtner ist da. Sie ist klinische Sexologin und zertifizierter Sexcoach. Hallo Lea.
Hallihallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Außerdem natürlich Nils Bohmhoff. Sex-Experte.
Ja, ich auch. Also ja, also das Leben ist auch ein Lehrer und der stellt keine Zertifikate aus. Aber ich würde mich durchaus auch heute in Augenhöhe mit dir unterhalten wollen.
Das finde ich auch.
Da bin ich gespannt.
Ja. Und dann ist Valentin ist auch noch da.
Ja.
Warum?
Ich bin ja sonst nie hier und man kann sich jetzt denken, warum ist er denn genau.
Es passt ja auch sehr gut, weil du bist ja auch ein bisschen zu früh gekommen.
Ja. Da reden wir für heute vielleicht noch drüber, wie man damit umgeht. Ne?
Also wir haben natürlich alle sehr, sehr viele Fragen. Zuerst mal, Lea, stell dich doch noch mal ganz kurz vor. Ich habe hier zwar so ein paar Fakten. Ich kann dir ja mal kurz vorlesen. Du darfst gerne ergänzen. Du hast eine Praxis in Berlin. Genau. Du hast Sexologie studiert.
Genau, ich habe Psychologie zuerst studiert und dann habe ich noch so einen Masterähnlichen eine Ausbildung dran gehängt in menschlicher Sexologie, ja.
Wir haben eben kurz im Vorgespräch auch darüber gesprochen, es gibt tatsächlich auch in Deutschland den Studiengang Sexologie.
Genau, Sexualwissenschaften.
Wusste das einer von euch?
Also unter dem Namen nicht, Sexualwissenschaften, ja, das klingt, finde ich, sehr professionell. Aber Sexologie klingt so, wie ich mir mit 14 das ausgedacht hätte. Irgendwie. Was willst du mal werden? Ich will natürlich Sexologe werden. Also so klingt es ein bisschen, aber es scheint es zu geben. Das ist ja krass.
Hier steht, du hilfst Menschen mit Vulva, die mit Orgasmus, Scham oder Schuldgefühlen zu kämpfen haben. Hast aber auch gesagt, auch Paaren.
Genau, auch immer mehr Paaren. Also da ist gerade so dieses Thema Langzeitbeziehung und ist die Lust abhanden gekommen, wir haben gar keinen Sex mehr. Oder wir haben vielleicht Fantasien, die ganz unterschiedlich sind. Oder wir haben unterschiedlich oft Lust auf Sex. Und das ist irgendwie so ein Thema mittlerweile in unserer Beziehung. Und dann helfe ich dort auch.
Du bist Autorin des Buches Dein Orgasmus, ein Workbook für Menschen mit Vulva.
Genau.
Du bist auch als Sexologin im RTL-Format gewesen, Stranger Things, haben wir das letzte Mal schon kurz angekündigt. Ja. Habe ich noch was Wichtiges vergessen, was du...
Ich habe auch einen Podcast.
Du hast einen
Berlin
Podcast?
Intim, weil man dann so
Berlin
gar nicht
weiß. Berlin Intim?
Genau.
Also du kommst auch aus Berlin?
Genau, ich komme auch aus Berlin und in den Podcast kann man halt tatsächlich auch...
Warum überrascht mich das nicht?
Also ich komme nicht ursprünglich aus Berlin, aber ich glaube, Berlin ist ein guter Ort, um klinische Sexologin zu sein.
Da einfach sehr viel Rums in Berlin. Wir haben natürlich auch ganz, ganz viele Fragen für dich. Tatsächlich aus unserer Community haben wir nur eine Frage.
Wirklich?
Ja, weil es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die wissen schon alles über Sex oder sie haben absolut mit Sex nichts zu tun.
Wollen damit auch nichts zu tun haben.
Und ich habe eine Vermutung, was es ist, werde sie aber nicht äußern. Das macht Nils.
Ja, also ich glaube, dass sie im Laufe der Jahre auch mitbekommen haben, dass wir unglaublich kompetente Fragensteller sind. Mhm. Und die denken sich wahrscheinlich, ja, okay, wenn irgendwer die richtigen Fragen finden wird zu diesem Thema, dann wir. Das heißt, ich muss da jetzt nicht noch irgendwas draufpacken. Mir werden schon alle Fragen, die ich eventuell habe, hier noch beantwortet werden. Und da bin ich auch sehr sicher. Also wir haben ein Füllhorn an Fragezeichen, die wir jetzt hier ausgießen werden. Und was ich auch schon gesehen habe, was ich ganz toll finde, du hast hier so Spielzeug dabei, dass da was auf dem Tisch liegt. Ich weiß nicht, was davon wirklich zur Anwendung gedacht ist und was zur Erklärung ist. Also hier in deinem Säckchen hast du ja so Plüsch, das sind Geschlechtsorgane, ne?
Ja, das ist tatsächlich, habe ich das aus meiner Praxis mitgenommen. Das sind so schöne, harmlose,
das ist Originalgröße,
kleine Vulva-Puppen, wo man eben auch solche Dinge wie die innere Klitoris gut erklären kann. Ich habe natürlich auch eine Penispuppe da drin. Und wir
Penispuppe?
Können uns auch anschauen nachher.
Penispumpe oder eine Penispuppe?
Eine Puppe.
So.
Eine Penispuppe. Und das
ist aber groß.
Und?
Das ist wie eine Kartoffel mit Penis.
Ja, ne?
Aber süß, oder?
Ja.
Schon schön. Und wir haben da auch noch so ein bisschen Material drin, dass wir uns anschauen können, dass wir eigentlich sehr, sehr ähnlich sind. Also, dass Klitoris und Penis homologe Organe sind und dass die eigentlich sehr, sehr ähnlich sind. Können wir uns alles anschauen.
Was heißt homologe Organe?
Das heißt, sie sind aus den gleichen Teilen anders zusammengesetzt. Und so ein kleiner Fun-Fact, im Mutterleib sind wir alle bis zum dritten Monat tatsächlich mit weiblichen Geschlechtsorganen erstmal angelegt. Und die basteln sich dann so ein bisschen anders zusammen. Aber es sind sehr, sehr viele ähnliche Teile.
Deshalb kann man auch das Geschlecht des Kindes erst später erkennen. Ich weiß das auch. Mein Vater ist Frauenarzt. Und daher weiß ich das, weil wir uns am Abend am Tisch immer darüber unterhalten haben.
Ja, klar.
Am Abendbrot. Nein, aber da kann man ja auch das Geschlecht des Kindes erst später bestimmen, weil am Anfang kann man noch nicht so genau sagen, ist es eine Vagina oder ist es ein
Eine Vulva.
Eine Vulva?
Oder ein Penis. Ich würde sogar sagen, man kann wahrscheinlich selbst nach der Geburt...
Was ist denn der Unterschied zwischen Vulva und Vagina?
Ich zeig dir das einfach mal. Das hier, das Orange, ist die Vagina. Das ist der Vaginalkanal. Also im Prinzip da, wo Penis, Hand oder Toy hineingehen würden, das ist die Vagina. Das Ganze hier, also mit Vulva-Lippen und Klitoris und alles, was man von außen sieht, ist tatsächlich die Vulva.
Ach na, okay. Ja, guck, und schon,
ja, schon was gelernt.
Gehen wir auf jeden Fall schlauer hier raus, als wir reingegangen sind. Ich würde aber trotzdem gerne erstmal, bevor wir jetzt auf die einzelnen Geschlechtsteile zu sprechen kommen, würde ich gerne noch mal kurz auf deinen Beruf zu sprechen kommen. Also Sexcoach. Mhm. Das heißt, so stelle ich mir das vor, Menschen, die in irgendeiner Form Probleme mit Sexualität oder mit Sex haben, können zu dir kommen und du hilfst denen dann. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine Gesprächstherapie?
Ja.
Und also das bedarf ja schon auch, sage ich mal, von den Menschen, die zu dir kommen, auch eine, ja, also einen ganz schönen Mut, würde ich mal sagen.
Total.
Ich glaube, dass nicht viele so einfach sagen, ich gehe zu einer Sextherapeutin.
Ja, ich finde es auch immer so schade, dass man irgendwie das so mit Mut belegt irgendwie. Also weil es sollte eigentlich für viel mehr Menschen zugänglich sein, weil ich der Meinung bin, dass wir alle so unsere Themen in der Sexualität haben. Also auch ich, auch die sich damit wirklich beruflich befassen, wir alle haben Themen in der Sexualität oder Dinge, die mal nicht gut laufen. Und da wäre es total schön, wenn wir uns viel selbstverständlicher an jemanden wenden können, der da helfen kann. Aber ja, du kannst dir die Praxis so vorstellen wie hier dieses Studio eigentlich. Das sind gemütliche Sofas und wir haben Tee oder Wasser auf dem Tisch stehen. Und dann sind natürlich auch so ein paar Vulva- und Penispuppen mit dabei und irgendwelche Bücher. Aber es ist ein ganz gemütliches Setting, ähnlich einer Therapiepraxis tatsächlich eigentlich. Obwohl ich natürlich nicht Therapie anbiete, sondern eben Coaching.
Das heißt eher jüngere Menschen, ältere Menschen? Was ist da so?
Ist ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, so meistens so die Young Professionals, 25 bis vielleicht 40 oder 45. Das ist so der, sag ich mal, der Durchschnitt. Aber meine älteste Klientin war bisher, ich glaube, 62. Und die jüngste so Anfang 20, Mitte 20. Mhm. Und spannenderweise kommen die auch mit sehr ähnlichen Themen.
Was sind das für Themen?
Also wenn ich mit Menschen mit Vulva arbeite, dann sind das meistens Orgasmusthemen. Also sind es ganz oft Orgasmus- oder Libido-Themen. Und das Klassischste, was wirklich so am häufigsten bei mir kommt oder ankommt, ist die Thematik, alleine klappt das wunderbar. Also ich kann im Solo-Play in der Masturbation wunderbar kommen, aber sobald ein Partner oder eine Partnerin dabei ist, klappt das einfach nicht mehr. Dann funktioniert das nicht. Sekundäre Präorgasmia nennt sich das. Bedeutet einfach nur in bestimmten Situationen funktioniert es nicht. Und das ist wirklich super verbreitet. Und das ist so eines der ganz klassischen Themen.
Und ist das eher ein Kopfproblem oder ist es ein Problem, weil man natürlich als Mensch seinen Körper am besten selbst kennt und genau weiß, wo habe ich die Punkte und die Dinge, die ich tun muss. Und wenn jetzt jemand anderes dazukommt, der muss das ja erstmal lernen, wenn er denn will. Ist das ein inneres Problem oder ist es ein äußeres Problem?
Also es hat meistens nicht eine einzige Ursache, die man dann irgendwie so schnell ausradiert. Wenn ich jetzt sagen würde, woher das meistens kommt, dann liegt es wirklich daran, dass wir so als Gesellschaft eine Sache als Sex identifiziert haben, nämlich Penetration und dass das so das Skript ist, wie man dabei ausschauen soll, wie man sich da fühlen soll, was wir toll finden sollen, was wir sexy finden sollen. Und das löst unglaublich viele Probleme aus, weil das in einen riesen Drucksituation uns versetzt eigentlich, egal welches Geschlecht wir haben. Für Menschen mit Vulva ist das Problem, sie haben eine Art von Sex, die für die Anatomie eigentlich gar nicht passend gedacht ist, dass die da sehr zielgerecht einen Orgasmus erleben können damit. Und das heißt, es kann tatsächlich schon mal helfen, wenn man sich einfach im gemeinschaftlichen Partnerspiel die Stimulation und den Kontext und die Faktoren erlaubt, die man im Solo-Play sich erlaubt. Und das ist halt bei Menschen mit Vulva ganz oft klitorale Stimulation. Tatsächlich nur 2% der Menschen mit Vulva masturbieren nur mit Penetration in ihrem Solo-Play. Die meisten entweder klitorale Stimulation oder eine Mischung aus Penetration und klitoraler Stimulation. Und in der partnerschaftlichen Sexualität ist aber plötzlich was anders. Das sollte es dann alleine funktionieren durch Penetration, genauso wie ich es in Rom-Coms sehe, wie ich es in Pornos sehe. Und die Erwartungshaltung steht da ganz oft dahinter.
Das finde ich ein spannendes Thema. Du hast jetzt Pornos schon angesprochen.
Ja.
Inwiefern sind Pornos auch problematisch, gerade auch vielleicht bei jüngeren Menschen, die dann vielleicht noch gar nicht die sexuelle Erfahrung haben, aber Pornos gesehen haben und dadurch auch ein anderes Bild oder ein verzerrtes Bild davon haben, wie Sex sein soll. Es ist ganz interessant. Kennst du die Serie Euphoria?
Bisschen.
Okay, also ist so eine HBO-Serie, wo es um Teenager in Amerika gibt, mit viel Sex und Drugs und so weiter. Und da gibt es auch so eine Szene, wo dann ein Junge und ein Mädchen da Sex haben. Und er hat so viel Pornos gesehen, dass er denkt, Frauen fahren total drauf ab, wenn man sie würgt.
Mhm.
Oder sogar, und dann sieht man aber, sie ist komplett irritiert, weil sie hat diesen Porno-Background überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt und ist total überfordert mit dieser Situation. Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Ja. Aber so, dass so Pornos einfach ein komplett wirres Bild vermitteln, sowohl was auch vielleicht Anatomie angeht, also wie groß ist ein Penis oder Brüste oder was auch immer, wie lang und so weiter und so fort. Wie ist da deine Erfahrung und hat sich das auch vielleicht verändert, dadurch, dass ja auch Porno, gut, ist jetzt auch natürlich schon länger so, aber dass Pornos
verfügbar ist.
Ganz anders verfügbar sind.
Ich bin generell tatsächlich erstmal kein Gegner von Pornos. Ich empfehle tatsächlich sogar in der Praxis ganz oft ethisch produziertes Material dann natürlich, sich auch vielleicht mal anzugucken, gerade wenn es darum geht, dass man noch gar nicht weiß, was dann eigentlich antönt oder welche Fantasie man hat. Ich sehe das Problem, was du jetzt beschreibst, dieses, dass man gelernt hat, wie Sex auszusehen hat, wie groß Penisse zu haben oder zu sein sollen, wie man irgendwie Sex initiiert, dass das eher so eine männliche Rolle ist. Das lernen wir halt nicht nur in Pornos, sondern eben wirklich gleichwertig auch in Romcoms, also diesen klassischen romantischen Komödien, was wir da an Shit über Liebe und Sexualität lernen, die viel toxischer ist als jeder Porno, den man sich vorstellen kann. Also ich sehe das gleichwertig schlimm. Also ich finde, dass für das Lernen von Sexualität sind sowohl Romcoms als auch Pornos nicht geeignet. Und da liegt eigentlich so ein bisschen der Schlüssel. Ich weiß nicht, ob ihr mal Dieter Oeming kennt, die hat einen Porno-Führerschein gemacht. Und das greift dieses Problem wirklich an der Wurzel an. Es bedarf so eine Art Medienkompetenz mit Pornos. Und sobald du weißt, Pornos, die sind dafür da und dafür kann ich sie nutzen, dass ich mir Erregung holen kann, dass ich sie steigern kann, dass ich sie so auf Knopfdruck hochholen kann, dann ist das wunderbar. Aber das Problem ist eben, dass wir Pornos eben auch als Sexualaufklärungstool irgendwie benutzen und dafür sind sie halt nicht geeignet. Also das ist halt, eine andere Sexologin hat das mal so schön gesagt, so aus Pornos Sex lernen ist so ein bisschen wie wenn du Formel 1 schauen möchtest, damit du Autofahren lernst. Das ist völlig das falsche Medium. Das sind Profis, Kamerateams und ganz, ganz viele Cuts in between. Genau.
Aber auch zum Beispiel, wir haben da auch schon mal drüber geredet, auf eine lustigere Art, aber zum Beispiel, was auch die Penisgröße angeht. Man kennt ja als Mann seinen eigenen Penis. Vielleicht, wenn man im Sport ist, irgendwo duscht, dann sieht man aber ja auch keinen erigierten Penis. In der Regel kommt darauf an.
Bei uns.
Also. Ja gut, bei uns im Verein war es auch manchmal anders, aber so generell sieht man...
Da wisst ihr mehr als ich.
Ja, aber generell, also... In der Regel haben Frauen mehr Erfahrung mit erigierten Penissen als Männer.
Mhm.
Wenn man nicht homosexuell ist, sage ich jetzt mal, aber so als heterosexueller Mann siehst du in der Regel keinen anderen erigierten
Penis.
So im Real Life, außer im Porno.
Mhm.
So. Und wenn der einzige erigierte Penis, den du außer deinem siehst, irgendwie so ein 25 Zentimeter Rohr in so einem Porno ist, dann kannst du, glaube ich, schon auch mit Komplexen groß werden, weil du hast ja gar keine... Du hast keine Referenz. Ja. Du denkst, okay, so sehen normale Penisse aus.
Ja, das ist generell das Problem, dass wir uns alle vergleichen, egal welches Geschlecht du hast. Du hast mit diesen Bildern, die halt völlig perfektioniert sind, natürlich immer einen total unrealistischen Standard. Und gerade dieses Thema Größe, also erstmal Lanze schlagen, es braucht für Sex keine Penetration und auch keine Erektion. Also nur mal, um da so ein bisschen
den Druck rauszunehmen. Da kann man dann ruhig die Lanze schlagen, wenn man sie nicht mehr braucht.
Ja, das braucht es einfach nicht. Es braucht wirklich keine Penetration, es braucht keine Erektion. Und das andere ist auch das Thema Größe. Also ich habe das in der Praxis auch ganz oft, dass ich auch so ein bisschen Toys mitnehme und auch bespreche. Und ich finde das immer wieder so lustig, weil es gibt halt Toys, die sind auch gemacht für den Penis, der vielleicht zur passenden Vagina dann zu groß ist. Das heißt, das sind Stoßdämpfer-Toys tatsächlich, die es gibt. Und dann gibt es auch welche, die als Sleeves drüber gestülpt werden können, wenn der Penis zur entsprechenden Vagina zu klein ist. Also es geht ja auch immer um eine Passung, um zwei sehr spezielle...
Sleeves.
Genau, Sleeves. Die kann man drüber ziehen und die geben sozusagen noch ein bisschen Größe und Girth, also Durchmesser und Länge noch mit dazu.
Wo kann man die...
Ich kenne den Begriff nur vom PC, da kann man Kabel sleeven. Und das ist mein Stecken. Beitrag hier zu diesem
Thema.
Bitte?
Nee, vielen Dank, dass du da irgendwie Hardware hier noch mit reingebracht hast.
Ja, geil, oder? Ich hab's geschafft. Nee, aber ich wollte auch noch mal kurz auf die Pornos kommen, weil wir haben jetzt ja angesprochen, ja, das kann auch alles völlig fein sein und so, aber heute haben ja eben junge Menschen schon einfach sehr früh einfach Zugang dazu. Mhm. Und da habe ich jetzt auch häufiger gehört, dass man da halt auch schnell abstumpfen kann. Also wenn man dann quasi im Teenageralter noch lange keine Berührung mit dem echten Thema Sex hat. Und da, ich sag mal, da gibt's ja alles und irgendwo, glaube ich, will der Körper auch immer was Neues erleben, sich steigern und so.
Genau.
Und das kann halt dann dafür sorgen, dass Leute nicht nur mit sehr unrealistischen Vorstellungen dann letztendlich vielleicht mit ihrer ersten Freundin irgendwas machen, sondern auch sehr, sehr viel brauchen, was ihnen sozusagen das reale Leben vielleicht gar nicht mehr geben kann.
Ja.
Kommen auch solche Patienten in deine Praxis?
Das ist nicht mein Fokus tatsächlich, aber mein erstes Praktikum habe ich bei einer Sexologin gemacht, deren Fokus genau das war. Also die hat sich das Thema Pornoabhängigkeit, gerade eben mit Männern hat die gearbeitet, die in dem Bereich das Gefühl hatten, dass sie da wirklich einfach total viel negative Auswirkungen auf ihr Leben haben. Also jetzt Pornosucht, by the way, gibt es nicht als Krankheitsbezeichnung. Okay. Es gibt auch nicht Sexsucht, aus bestimmten Gründen auch.
Ich
finde es auch sehr gut, dass das so ist.
Man hat schon voll oft gehört, Sexsucht.
Aber es gibt ein Manual, das Doctors oder Doktoren, sozusagen Doktorinnen, nutzen, in denen Krankheiten spezifiziert sind, nennt sich DSM. Und da ist das nicht mit aufgeführt. Aha. Also das ist auch aus einem guten Grund da eben nicht aufgeführt.
Aus welchem Grund?
Aus dem Grund, dass es in dem Sinn nicht eine Sucht ist, sondern eher ein sich gewöhnen.
Eine Wollust, also
was du, Verlangen. Eher ein sich gewöhnen daran. Also was du beschrieben hast, so dieses, dass der Reiz, den man im Pornos bekommt, natürlich wie so ein Superreiz ist, den du wirklich genau wie du es beschrieben hast, im echten Leben vielleicht irgendwann gar nicht mehr reproduzieren kannst. Weil im Porno ist alles perfekt. Du kannst es genau dir das raussuchen, wo wirklich bis zum Hintergrund und bis zur Klamotte und alles einfach perfekt ist. Und du kannst dich natürlich auch steigern und immer mehr von diesem Reiz dir sozusagen geben, dass das tatsächlich vielleicht dann irgendwann auch schwierig ist, das in der realen Welt umzusetzen. Und das ist so der Gag. Du machst dich nicht in dem Sinne abhängig, aber du gewöhnst dich sehr stark dran. Hm. Genau.
Interessant. Das heißt, das war alles nur eine Ausrede, deine ganzen Fehltage.
Was soll ich sagen? Es ist einfach dann auch, ist vielleicht nicht offiziell eine Sucht, aber ein enormes Verlangen.
Aber es darf ja trotzdem ein Problem sein. Es darf ja trotzdem, ob du es jetzt als Sucht betitelst oder nicht, darf es dich ja trotzdem belasten. Und dann darf man sich da auch Hilfe holen. Also das muss ja jetzt nicht als Sucht dann betitelt werden. Das kann ja, wie gesagt, trotzdem was sein, was dein Leben sehr stark beeinflusst. Also diese Kollegin von mir, bei der ich damals das Praktikum gemacht habe, die war genau darauf spezialisiert und hat wirklich mit Menschen gearbeitet, die dann wirklich obwohl sie in Jobs waren, wirklich kaum mehr geschafft haben zu schlafen, weil sie da wirklich sehr, sehr viel Zeit einfach rein investiert haben, die in immer risikoreichere sexuelle Abenteuer dann tatsächlich auch gestartet sind und einfach unglaublich viele Ressourcen, also auch finanzielle Ressourcen in das Thema gesteckt haben. Und dann hat es einfach irgendwann wirklich einen riesengroßen Einfluss auf dein Leben. Und vielleicht
gibt es auch einen sehr guten Film mit Joseph Gordon-Levitt. Don Juan heißt er, glaube ich, wo er einen Pornosüchtigen spielt, der mit Scarlett Johansson übrigens zusammen ist und trotzdem keinen Bock hat.
Oh, das geht auch.
Ja, guter Film. Was sind denn so, also ich könnte mir vorstellen, so zwei der häufigsten Probleme bei Frauen und Männern ist dann in dem Sinne bei Frauen eher, dass sie nicht zum Orgasmus kommen und bei Männern, dass sie zu früh zum Orgasmus kommen. Liege ich da richtig, dass das so ein, dass das so die meisten Themen sind?
Also das sind natürlich die klassischen Themen, die man immer wieder so hört. Tatsächlich ist das gar nicht so das, was ich in der Praxis wahrnehme. Also ich habe tatsächlich oft Paare, bei denen jetzt auch in einem heterosexuellen Kontext dann die männliche Person derjenige oder der Partner ist, der weniger Lust auf Sex hat. Mhm. Und dass plötzlich so ein Ungleichgewicht in der Lust entsteht und das einfach zu einem total großen Problem wird.
Okay.
Für das Paar. Also das ist so ein ganz klassisches Thema, das ich sehe. Dieses zu früh kommen ist ja auch wieder so eine Thematik. Wie lange soll man durchhalten, dass es nicht zu früh ist? Was bedeutet überhaupt zu früh? Und bringt es irgendjemanden was, wenn man da hier 30 Minuten durchpumpt?
Ja, es ist halt, also ich, aus meiner eigenen Erfahrung ist das auch so ein Druckthema.
Mhm. Hast du jetzt von mir irgendwas erwartet?
Naja, ich habe da geguckt, ob die Augen schon wieder rattern. Aber dass das so ein, dass man natürlich als Mann auch diesen Drucker, weil man wächst als Mann, wächst man schon zu jungen Zeiten, ist zum einen das Thema Größe.
Ja.
Ja, also es gibt ja diese Small Dick Energy, hört man, wenn einer ein dickes Auto fährt oder was auch immer. Diese Jokes über die Penisgröße, die kriegst du ja schon ganz früh irgendwie mit.
Ja.
Und das zieht sich durch und dann auch natürlich, dass es die Aufgabe des Mannes ist, sozusagen die Frau zu beglücken und zufriedenzustellen. Und also Das ist ja auch so ein Thema, womit Männer, glaube ich, viel zu tun haben. Gleichzeitig haben wir auch diesen, sag ich mal, diesen Fluch, je mehr Spaß es uns macht, desto schneller. Also es ist eigentlich, sind wir ja inkompatibel. Weil, also in einer gewissen Weise, so was den Spaß angeht. Je mehr Spaß ich habe, desto schneller komme ich, desto kürzer ist der Spaß für die Frau. So ungefähr.
Also
ist das so?
Ich ganz stark
widersprechen. Ja, gerne.
Weil, also erstens, inkompatibel ja, wenn wir Sex als Penetration definieren. Ja, weil Penetration viel besser funktioniert und schneller und zielgerichteter für einen Orgasmus funktioniert, wenn du einen Penis hast. Ja, da passt die Anatomie und das, was du als Sex definiert, perfekt zusammen. Da funktioniert das wunderbar für viele Menschen mit Penis. Das geht recht schnell. Das Problem ist halt, dass die Orgasmen von Menschen mit Vulva nicht durch die Vagina passieren, sondern dass alle Orgasmen von Menschen mit Vulva klitoraler Natur sind. Und wenn du die Klitoris mit einbeziehst, dann ist das mit der Schnelligkeit zum Beispiel gar kein so großes Thema mehr. Also im Solosex erleben ganz, ganz viele Menschen mit Vulva unglaublich schnell
Solosex Orgasmen. Solosex soll es masturbieren.
Masturbation, genau.
Ja, okay.
Masturbation, da geht das total schnell. Also es ist nur, das Problem ist wirklich dahingehend, dass wir als Gesellschaft Penetration als den einzig richtigen Sex definiert haben. Und ich bin der Meinung, dass der weder euch als Männer in irgendeiner Form wirklich was bringt, diese Definition, sondern da eigentlich ganz, ganz viel Druck und Schaden und Erwartungshaltung mit dahinter steckt, als auch Menschen mit Vulva da irgendwie große Vorteile davon haben. Mhm. Und deswegen geht es eigentlich in so einer Situation eher darum zu sagen, okay, wie kann ich Sex für mich umdefinieren? Also auch wenn du sagst, okay, dann bin ich relativ schnell fertig, na und, dann muss ja der Sex nicht vorbei sein.
Genau,
dann gibt es andere Arten von...
Da geht's ja dann am Ende wieder nur um Kommunikation eigentlich, oder? Also auch viel mit der Partnerin oder dem Partner eben abzusprechen, so hey, so ist es, so wird's gleich laufen, aber wie wollen wir damit umgehen? Und ich meine, dann ist ja vielleicht der Druck aus der Sache genommen.
Genau.
Es gibt ja ganz viele andere Sachen, die man machen kann, um trotzdem noch eine intime Zeit zu verbringen.
Ganz genau. Und um auch ihr dann einen Orgasmus zu ermöglichen. Ob das jetzt Hände oder Toys in jeglicher Couleur sind oder dein Mund oder deine Zunge. Also du hast ja viele Möglichkeiten, selbst wenn du gekommen bist, deiner Partnerin einen wunderbaren, schönen Orgasmus und eine ganz, ganz schöne Zeit zu geben. Also Sex ist nicht vorbei, wenn der Mensch mit Penis einen Höhepunkt hat.
Stimmt, aber da sind wir wieder bei den Filmen oder so. Da lernt man ja, dass dieser gemeinsame Orgasmus, der gemeinsame Höhepunkt sozusagen das Ziel ist.
Das finde ich, also das ist eines dieser, also ich spreche ja immer von diesem Skript und das gehört dazu, so dieser kurzes Vorspiel, weil man ja schon so heiß ist, es fängt alles total spontan eigentlich an und kurze Zeit später kommen beide auch noch gleichzeitig. Und das ist halt sehr schwierig. Wirklich, es gibt auch wirklich Paare oder Menschen, Klienten, die zu mir kommen und sagen, ich möchte jetzt bitte den gleichzeitigen Orgasmus lernen und deswegen bin ich da. Und das finde ich so schade, weil genieß doch die Orgasmen, die du hast und renn da jetzt nicht irgendeinem speziellen Orgasmus hinterher. Das ist eine schöne Sache, die passieren kann, wenn man irgendwie gleichzeitig kommt, ist aber relativ unwahrscheinlich, weil wir alle, egal welches Geschlechtsteil du hast, wir haben eine sehr unterschiedliche und sehr individuelle Lustkurve. Und dass die gerade mal total übereinander liegt, ist einfach unwahrscheinlich. Egal, wie sehr ihr euch liebt, egal, wie sehr ihr euch kennt und mögt und irgendwie Zeit dafür geschaffen habt, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
Also ich hatte mal eine Freundin und da hatten wir Sex und die hatte ihren den Orgasmus hatte sie 2 Jahre später.
Nicht mehr da war.
Waren wir aber nicht mehr zusammen.
Ja.
Aber das hat sie mir gesagt.
Hat sie aber nochmal gesagt.
Hat sie mir dann nochmal.
Aber auch da ist ja auch viel dann einfach so diese Erwartungshaltung. Das ist ja so immer dieses Thema, auf das wir so zurückkommen. Was ja auch jetzt nicht nur in der Sexualität so ist, sondern das ist ja auch dieses Klassiker Bikini-Models.
Ja.
Welchem Schönheitsideal entspricht man? Und das ist ja bei ganz vielen Dingen, dass dann... Das ist ja auch wieder, was du gesagt hast, es steigert sich ja immer. Ne? Also klar gab es irgendwann dann so einen Trend, wo dann auch Leute sagen, ey, das geht nicht mehr. Und dann gibt es auch Models in unterschiedlichen Größen, Konstellationen und so weiter. Mhm. Aber es ist ja immer so dieses, okay, so wird's gemacht. Noch und dann wird's nachbearbeitet, es wird noch perfekter. Ja. Und es wird und dann irgendwann läuft man dem Ideal hinterher, was de facto nicht erreichbar ist.
Mhm.
Oder hier das Sixpack und so, was wir gesprochen haben. Und das führt natürlich dann bei einem Sex, wo auch grundsätzlich schon auch irgendwo so eine Konkurrenzsituation ist, weil wir reden dann ja auch viel nicht nur über jetzt eine Performance, sondern auch über Gefühle.
Mhm.
Und auf der einen Seite ist es ja so, dass oftmals Sex besser ist, je tiefergehend die Gefühle sind.
Mhm.
Und dann kommt ja noch der Faktor hin, je tiefer die Gefühle sind, desto schwerer ist auch einfach mal zu sagen, ja, ist okay, Sexualität ist so casual, mach Vögel mal überall rum, weil das widerspricht dann ja dieser Gefühlsebene so ein bisschen. Und dann hast und dann bist du in so einem, in einer Konkurrenzsituation. Sexualität empfinden viele, wahrscheinlich auch viele Männer, aber auch Frauen als eine Konkurrenzsituation. Ich muss so gut sein wie ehemalige Partnerin oder Partner, oder ich will irgendwie irgendeinen Superlativ schaffen. Ich will eine 10 von 10 sein und so weiter. Und das sind ja eigentlich viele Dinge, die sich auch ein Stück weit widersprechen. Und die Lockerheit rausnehmen und die dann dazu führen, dass, glaube ich, viele so sehr verkopft rangehen oder auch akademisch rangehen und erstmal irgendwie versuchen, einfach eine Leistung zu vollbringen.
Ja.
Und da muss man wahrscheinlich erstmal von wegkommen.
Total. Also das ist, dieser Leistungsgedanke ist da, dass man irgendwie so sagt, man hat den perfekten Sex, und es ist halt auch wirklich noch dieses Thema da, dass man den Sex, den man da produzieren will, vielleicht auch gar nicht mag. Also jetzt banal gesagt, ich spreche jetzt nicht davon, dass man überhaupt nicht den Sex mit dem Partner haben möchte oder der Partnerin, sondern einfach, dass die Art von Sex, die du gelernt hast, du haben sollst, vielleicht gar nicht dem entspricht, was jetzt das Schönste für dich eigentlich wäre, und wir tun es trotzdem. Und das hat halt auch nochmal so einen extra Layer von Schwierigkeit damit rein. Also diese Drucksituationen, diese Skripte, die da sind, helfen halt einfach überhaupt niemandem und machen Sexualität echt unglaublich kompliziert.
Ja, wir sind eine Leistungsgesellschaft, auch im Bett. Also,
total, ja.
Ich finde aber auch, es gibt ja auch die andere Möglichkeit, dass man Scham empfindet, weil man nicht so viel Sex möchte. Mhm. Also dass vielleicht auch gerade schon bei Paaren, die länger zusammen sind, ne, wo dann der Sexdrive einfach auch wahrscheinlich natürlich oder auch im Alter ein bisschen nachlässt und man dann, weiß ich nicht, immer wieder konfrontiert ist, ja, wir haben mit irgendwelchen Leuten gesagt, wir haben jeden Tag dreimal Sex oder fünfmal die Woche oder was auch immer, und man dann selber so denkt, verdammt, aber bei uns ist das irgendwie anders. Wir haben viel weniger Sex oder auch viel weniger Lust auf Sex. Muss ja nicht nur sein, dass da irgendwie einer nicht hat, sondern einfach vielleicht die Lust einfach gar nicht da ist. Und dass man dadurch auch denkt, ist meine Beziehung noch in Ordnung? Mhm. Haben wir noch Lust aufeinander? Was sind das für, das ist bestimmt auch ein großes Thema, oder? Oh, gerade bei Paaren.
Ja, ja, ja. Du sprichst es auch so an. Also wir messen die Qualität unserer Beziehung an der Häufigkeit, wie wir Sex haben.
Ja.
Und das ist halt auch schon irgendwie so total falsch. Mhm. Aber das tun wir alle. Und das ist total schwierig, weil wir jetzt, weiß nicht, kennt ihr KPI als, also so ein bisschen, wie kann man messen, ob was man messen möchte, auch wirklich stimmt. Mhm. Da ist halt, ich würde sagen, die Häufigkeit von Sex ein schlechtes KPI für
so
die
Merkmal Qualität quasi,
einer Beziehung. Oder oder so Maßstab, an dem man sich orientiert. Ja. Es gäbe viel bessere Maßstäbe, an denen man sich irgendwie orientieren kann, die man angucken kann. Wo man sagt, okay, wie glücklich bin ich? Wie wache ich morgens auf? Wie oft streiten wir? Wie fühlt sich das danach an nach einem Streit? Das sind schöne Maßstäbe, um dir anzuschauen, wie gesund und wie glücklich vielleicht eine Beziehung ist, aber eigentlich nicht die Häufigkeit von Sex. Mhm. Weil die halt total unterschiedlich sein darf. Auch im Leben immer wieder fluktuiert. Manchmal haben wir mehr Lust auf Sex, manchmal weniger. Manchmal passt es gerade mit Partner oder Partnerin zusammen. Manchmal passt es gar nicht so wirklich zusammen. Da will einer oder eine mehr. Und das darf sich verändern. Aber du hast total recht. Genau da gibt es die gleichen, fast schon Gesetzmäßigkeiten, wie oft man Sex haben sollte. Und die gleichen Erwartungshaltungen, wie das alles.
Ja, weil ganz kurz mal. Weil man hört ja auch immer, dass so denn, also wenn man irgendwelche Paartherapeuten, so auch im Fernsehen, ich habe das schon so oft gehört, dass der Nummer eins Grund sozusagen für Trennungen ist dann, dass irgendwie die sexuelle Leidenschaft nachlässt oder so. Oder dass das also wirklich ein Thema ist, das dann gerade bei langjährigen Beziehungen dazu führt, dass man irgendwann, weil dann er trifft dann irgendwie eine, die hat noch richtig Bock, aber zu Hause die Ehefrau eigentlich nicht mehr, und dann wird fremdgegangen, oder dass das auch das Nummer eins Thema ist, weshalb fremdgegangen wird und so. Also es scheint ja schon ein wichtiges Thema zu sein, wo man auch die Frage stellen kann, ist Monogamie überhaupt das richtige Modell?
Eigentlich für alle.
Aha, also.
Na, das Schöne ist ja, dass man wählen kann. Dass man wählen kann, welches Beziehungsmodell für einen selbst vielleicht passt. Dass man mit Partnern und Partnerinnen besprechen kann, welche Beziehungsvertrag aufsetzen. Also wie wollen wir Beziehungen führen? Und es ist schön, dass wir in einer Zeit leben, wo man das tatsächlich auch zu einem gewissen Grad wählen darf. Und das nicht die einzige Form ist.
Aber konkret da angesetzt, ich meine, wie wäre das denn jetzt, wenn ein Paar zu dir kommt, es kommen auch beide irgendwie dahin.
Genau.
Und die haben halt festgestellt, sie haben eine große Libido-Differenz. Also die eine Person hat eine sehr hohe, die andere eine sehr niedrige. Das ist ja auch teilweise biologisch oder oft auch psychisch irgendwie alles miteinander verbunden. Was sagst du denen? Also wie geht man das dann an? Die haben ja erstmal ihr großes Problem miteinander, wahrscheinlich auch schon auf anderen Ebenen. Was kann man da überhaupt machen?
Also du sagst es ja treffend, biologisch, psychologisch, logisch, das sind unglaublich viele Faktoren, die damit reinspielen können. Aber erstmal geht es darum, wirklich den Druck rauszunehmen. Das wäre so das allererste, was ich mit einem Paar mache, die in so einer Situation dann zu mir kommen. Wirklich diesen Druck rauszunehmen und zu sagen, okay, vielleicht zum Beispiel auch, trefft ihr eine Vereinbarung, dass es erstmal gar keinen Sex gibt, dass man erstmal schauen kann, dass sich das alles so ein bisschen stabilisiert. Wir gucken uns an, welche Bedürfnisse erfüllt ihr euch über Sexualität, weil wir haben aus den unterschiedlichsten Gründen Sex. Also ich möchte gesehen, geliebt, mich begehrt fühlen zum Beispiel, nicht unbedingt nur, ich will einen Orgasmus haben. Und dann gucken wir uns an, was sind das bei euch für Bedürfnisse und vielleicht kommen die woanders auch zu kurz und kann man die vielleicht auch außerhalb der Sexualität erfüllen. Wir gucken uns an, ob es Sinn macht, dass sie zum Beispiel mit Berührungsübungen arbeiten, also ganz bewusst eher sich streicheln gegenseitig und sexuelle Berührung erstmal außen vor lassen, um einfach überhaupt wieder in so eine Berührungssituation zu kommen. Weil ganz oft in solchen Paaren ist es dann, die berühren sich schon gar nicht mehr. Also in der Küche, die nehmen schon Abstand, die machen keine Bussis mehr, da ist passiert gar nichts mehr, weil man so Angst hat, jetzt initiiert wieder einer und jetzt muss es gleich losgehen. Und
das wollte ich gerade fragen.
Ja.
Das Initiieren von Sex ist, glaube ich, auch ein großes Thema, weil da auch immer eine Unsicherheit. Es hat immer so ein bisschen, es ist wie, als wie man, wenn man jemanden wieder neu ansprechen muss, weil du gehst immer das Risiko, dich sozusagen von einer verwundbaren Seite zu zeigen und abgelehnt zu werden.
Ja.
Also, dass das da so ein bisschen mitschwingt. So dieses Initiieren von Sex. Ich muss da immer an diese Breaking Bad-Szene denken. Ich glaube, das ist in der allerersten Folge, wo sie, glaube ich, quasi, während sie ihm unter der Bettdecke einen runterholt, ihr Buch liest oder so. Also so völlig unmotiviert, halt so let's get it over with, nach dem Motto. Gerade so in langjährigen Beziehungen oder bei älteren Menschen, dieses Thema Sexinitiierung, ist das ein Thema, was du oft besprichst und was kann man da lernen? Wie initiiert man Sex richtig?
Das waren jetzt ganz, ganz viele Fragen auf einmal.
Ja.
Ich zerbröse mal so ein bisschen, weil die sind alle total spannend, die du da gefragt hast. Ja, das ist ein total wichtiges Thema. Wer initiiert Sex? Wie läuft es ab? Da ist auch wieder so diese Erwartungshaltung, dass es der Mann macht, also in einer heterosexuellen Konstellation. Aber wir wissen alle, auch queere Menschen haben Sex. Also es funktioniert theoretisch auch irgendwie, dass Frauen Sex initiieren oder andere Geschlechter. Und das ist tatsächlich, das hat eine große Dynamik für die Beziehung einfach auch. Und da kann es wirklich hilfreich sein, einfach mal die Rollen zu vertauschen oder zum Beispiel mal Sex in den Terminkalender zu packen und sich wirklich ganz bewusst Zeit für Sex zu schaffen, damit eben nicht immer der gleiche Partner sozusagen Sex initiiert. Und der Partner, der vielleicht Lust auch nicht so spontan normalerweise empfindet oder nicht so oft, dass der oder diejenige auch mal in dieser Rolle sein darf zu initiieren. Und der Partner, der normalerweise initiiert, sich einfach auch mal begehrt und sexy und geliebt fühlen darf. Also das ist tatsächlich dieses Initiieren, wie startet unser Sex in unserer Beziehung, ist ein total wichtiges Thema, das ganz, ganz viele Gefühle mit sich bringt auf allen Seiten.
Warum ist das so? Also ist das eine gesellschaftlich gelernte Situation, dass der Mann in den überwiegenden Fällen initiiert?
Ja.
Oder ist es eine biologische Geschichte? Weil ich habe mal so ein Experiment gesehen im Fernsehen. Die lügen ja nicht. Da haben die so Männer in so Röhren geschickt, wo dann so Gehirnaktivitäten gemessen werden und dann nach Frauen. Und da wurden dann einfach Nacktfotos vom anderen Geschlecht gezeigt. Und das war irgendwie so beim Mann so alle Synapsen, nackte Frau. Und bei der Frau, die hat halt sehr viel weniger Reaktionen drauf gezeigt, wenn sie jetzt einen nackten Mann gesehen hat oder so weiter. Was halt so den Rückschluss ja nahelegt, weiß nicht, ob das wissenschaftlich belegt ist, ich habe es halt gesehen, kann auch Quatsch sein. Wenn jetzt, ist es so, dass ein Mann sehr viel sprunghafter ist, wenn er in irgendeiner Form eine visuelle Stimulation oder einen Geruch oder irgendwas wahrnimmt und so. Und bei der Frau ist es eher so, dass es eine längere, seichte, ansteigende Lustrampe braucht, um in eine Stimmung zu kommen?
Wow, da hast du jetzt unglaublich viele Sachen auch wieder mit reingepackt. Ich finde das total spannend. Also die Studie kenne ich nicht. Ich würde eher sagen, das stimmt nicht, weil ich eine ganz gegenteilige Studie kenne, die einfach nochmal zeigt, dass zum Beispiel aus einem anderen Grund wurde diese Studie angelegt. Da wollte man sozusagen gucken, wie lang auch die Erregungszeit ist und so weiter und was Menschen, die als Frauen aufwachsen, auch in Erregung versetzt. Und man hat tatsächlich gesehen, dass es viel mehr Dinge sind. Also tatsächlich sogar auch andere Spezies. Solange die Frau sozusagen erkennt, dass es Sexualität ist, läuft erstmal das Körperprogramm ab. Also ich meine jetzt nicht die mentale Erregung, sondern Körperprogramm für Sex, also Lubrikation, Anschwellen und sowas, läuft dann ab. Also deswegen würde ich dem nicht so ganz zustimmen oder würde mir das gerne erstmal anschauen. Aber ich würde generell sagen, wir sind sehr, sehr viel ähnlicher. Also wir können uns das nachher auch nochmal an den Puppen anschauen, als man das so ein bisschen normalerweise in der Tischenpsychologie oder in der Küchenpsychologie dann irgendwie so sagt. Ich bin schon der Meinung, dass es einen Unterschied macht, mit welchem Geschlecht du gelesen wirst und aufgewachsen bist, weil du einfach ganz andere Dinge mitbekommst. Aber es hat jetzt keinen, also es gibt nicht das männliche und das weibliche Gehirn. Um es auf den Punkt zu bringen. Es gibt kein männliches, kein weibliches Gehirn. Es gibt ein Gehirn, das männlich sozialisiert ist. Und das sind auch die einzigen, die wir zur Verfügung haben, die wir studieren können. Und es gibt ein Gehirn, das männlich oder weiblich sozialisiert ist. Aber es gibt erstmal da sehr, sehr wenig Unterschiede, die wirklich von Geburt an biologisch festgesetzt sind. Das ist mir total wichtig zu sagen. Das ist, da gibt es ganz viel Geschlechterforschung gerade. Und das ist so der Konsens, der sich da gerade...
Darf ich nur eine Zwischenfrage stellen? Oder nee, dann
damit noch drauf eingehen, damit ich es nicht vergesse. Es ist nämlich ein total wichtiges Konzept, das dahinter steckt. Wir erwarten diese... Oder wie soll ich das erklären? Menschen, egal welchen Geschlechts, erfahren Lust auf zwei verschiedene Varianten. Und es ist auch wieder so ein Spektrum wie eine sexuelle Identität. Und wir sind entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Ja? Und das ist spontane und responsive Lust. Und jetzt denken wir bei Männern ganz oft, die sind alle spontan, die empfinden Lust spontan. Das heißt, spontan bedeutet einfach so aus dem Nichts heraus, so wie du es beschrieben hast. Also es passiert gar nichts und ich habe plötzlich sofort Lust. Es gibt aber auf der Gegenseite auch eben dieses responsive Lust, also dass ich wirklich einen Stimulus brauche. Und das schreiben wir eher Frauen zu. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Egal welches Geschlecht, können wir Lust eher spontan oder eher responsiv empfinden. Und das ist was sehr Stabiles über unser Leben hinweg. Und egal welches Geschlecht du hast, also auch Männer können Lust responsiv nur empfinden. Und es kann halt dann sein, oder die Beispiele, die wir oft in der Popkultur dann sehen, die sind halt so, dass der Mann spontan empfindet und die Frau, die braucht erst all diese Stimuli und dann braucht sie ganz viel Zeit und dann irgendwann ist das vielleicht mal so, dass da mal ein Orgasmus möglich ist. Das ist aber sehr, sehr viel Klischee und ganz, ganz wenig wissenschaftlich fundiert.
Darf ich da noch eine sehr...
Jetzt habt ihr beide...
Weil wir bei der Biologie sind. Merkt ihr, was du sagen wolltest auf jeden Fall. Aber weil ich ja auch irgendwie gerade gesagt habe, dass es irgendetwas gibt, was einen Reiz auslöst, eine Stimulation, die dann dazu führt... So, bei Tieren ist es ja so, die riechen ja zum Beispiel, was ich bei Hunden riechen, wenn eine Hundedame läufig ist und dann ist ja nicht mehr zu halten, der Köter. Ja. So. Gibt es bei Menschen auch sowas, dass wenn eine Frau quasi an dem Punkt ihres Zyklus angelangt ist, dass sie sozusagen ihre fruchtbaren Tage hat, dass der Mensch irgendwie das...
So Pheromone und...
Pheromone so irgendwie und dann denkt so, okay, jetzt ist halt Paarungszeit. Mhm. Das ist ja irgendwann mal in der Entwicklungsgeschichte so gedacht gewesen und dadurch, dass jetzt ja auch nicht in 30 Tagen im Monat irgendwie 27 fruchtbar sind, muss man ja schon irgendwie auch merken, so jetzt ist der Zeitpunkt.
Da gibt es viele Studien dazu, die das ein bisschen belegen. Also, dass das in einer gewissen Art und Weise schon von unserem Zyklus abhängig ist.
Aber Moment, also Männer spüren das auch. Männer können das wahrnehmen, nasal oder irgendwie so.
Gibt es Studien, die das andeuten, ja.
Krass. Sag du erstmal, weil ich habe meinen Punkt tatsächlich gerade vergessen, aber mir fällt jetzt wieder ein. Ich habe ihn.
Entschuldige.
Ich habe ihn. Nee, alles gut. Nein, ich habe dich auch unterbrochen. Wir waren ja gerade bei der Biologie und dass es eben keine Unterschiede im Gehirn dahingehend zumindest gibt. Aber es gibt ja trotzdem Hormone, die irgendwie im Körper ausgeschüttet wurden. Und ich glaube, deine Frage zielt da auch so ein bisschen in die Richtung ab. Oder ich beobachte das auch schon mein ganzes Leben, dass man von Männern eben trotzdem mehr mitkriegt, dass sie, sag ich mal, statistisch wirkt es zumindest so, als hätten sie eine erhöhte Lust. Ich glaube zwar auch, dass vieles davon Sozialisation auf jeden Fall ist. Da bin ich also total ganz bei dir, kann ich mir sofort vorstellen. Aber trotzdem, wenn man so diese Gespräche mit einer Frauengruppe irgendwie mitbekommt oder da drin steht oder mit Männern, gut, ist jetzt auch schwierig für mich, mit einer Frauengruppe zu reden, aber dann bin ich der Mann in der Runde, da wird natürlich auch anders geredet. Dennoch gibt es da trotzdem irgendwas mit Hormonen oder so, warum Männer irgendwie eher da
ich glaube, dass es ein Großteil wirklich Sozialisation ist. Also
okay,
wirklich.
Spannend. Sehr,
es
sehr
hat
spannend.
Jetzt schon einen Effekt Hormone. Wir wissen es auch zum Beispiel bei Transmännern, die dann Hormone nehmen, dass sich ihre Lust und ihre Orgasmen verändern. Mhm. Und dass sie sich auch als ständig horny plötzlich beschreiben.
Okay.
Also das hat natürlich haben Hormone einen Einfluss. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass das, was wir an Studien und an verifizierten Studienlagen haben, dass das eher in die Richtung deutet, dass die Sozialisation da den ganz, ganz großen ausschlagenden Faktor macht. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Mhm. Ja? Wenn du wächst als Mensch mit Penis auf, dann siehst du von klein auf, was dir Lust bereitet, weil du wirklich ein visuelles Zeichen hast, das dir sagt, jetzt habe ich Lust.
Stimmt, guter Punkt.
Und das haben Menschen mit Vulva nicht. Ja. Also wirklich dieses einfach nur sehen können, wann ich Lust habe, lernt mir viel schneller und viel zielgerichteter überhaupt, dass es dann Lust gibt und wie sich die vielleicht anfühlt. Ich komme einfacher hin, banal gesagt, ja. Das ist schon mal ein Faktor, den Menschen mit Penis einfach haben. Und dann wird natürlich.
Aber das ist ja nicht sozialisiert.
Nö, aber das ist nicht sozialisiert, das wäre jetzt so der Vorteil. Ja. Sozialisiert ist dann noch die ganzen Erwartungshaltungen, die Gespräche, die wir unterschiedlich führen. Es gibt zum Beispiel auch wieder so eine spannende Studie, letztens habe ich gesehen, wurden Mütter gebeten, irgendwie so die Steigung der Rampe einzustellen, wo die kleinen Kinder runterkrabbeln sollten. Und die durften das so machen, wie sie das ihrem Kind zugetraut haben. Und den männlichen Kindern wurde eine viel höhere Steigung zugemutet als den weiblichen Kindern. Ja, das sind einfach so viele Faktoren, die immer wieder in diese Geschlechterrolle uns reinpacken, von dem, was wir mitbekommen, was unsere Eltern uns an Erwartungshaltung entgegenbringen, was es im Kindergarten gibt, was es in der Schule gibt. Die Dinge, das Spielzeug, mit dem wir uns beschäftigen. Also es gibt auch so einen ganz spannenden Instagram-Account, die beschäftigen sich mit dieser Unterschiedlichkeit von rosa und blau. Also diesem Spielzeug, das wir einfach so bekommen in den Geschlechterrollen. Wenn ich die ganze Zeit Legos spiele und da irgendwelche Geometrieformen zusammenbaue, natürlich entwickle ich mehr Fähigkeiten und kann mir vielleicht räumliches Vorstellungsvermögen und wie ich die drehen kann, viel besser vorstellen, als wenn ich die ganze Zeit, weiß ich nicht, in der Küche gesessen bin und irgendwie mit einer Puppe gespielt habe.
Also, ich bin da noch nicht so ganz überzeugt.
Du bist da nicht überzeugt?
Nee, wegen diesem Nurture versus Nature Thema.
Letztendlich wird es eine Mischung sein.
Ja, weil es gibt auch meiner Meinung, also ich habe da auch einiges schon zugelesen und ich weiß auch, dass es immer wieder dieses Phänomen gibt, dass schon ganz junge Kinder, also oder auch sogar schon Babys, schon gewisse Affinitäten zu gewissen Formen, Farben, Spielzeugen und so weiter haben. Ich habe selber zwei Kinder und ich bin da nicht hingegangen und habe direkt irgendwie gesagt, so, du bist so, sondern es hat sich, und ich habe eine Nichte und so, und es hat sich relativ, so habe ich das Gefühl, jetzt kann man natürlich immer sagen, war es wirklich selbst entscheidend oder also haben die das wirklich selbst entschieden oder wurden sie sanft in eine Richtung sozusagen gedrückt? Aber
das ist der Punkt mit der Studie mit dieser Rampe. Diese Mütter hätten selbst nie gesagt, dass sie da in irgendeiner Art und Weise die.
Es gibt das sicherlich auch. Also ich glaube auch, dass es das gibt. Also alleine in Sachen, die wir konsumieren, Filme, Serien und so weiter, da werden ja Stereotypen von Männern, von Frauen, die hilflose. Also nehmen wir jetzt mal Super Mario Bros. Ne, da ist die hilflose Prinzessin, die vom Klempner in dem Fall gerettet wird oder so. Also es fängt ja schon sehr früh an, dass man so rollentypische Bilder vermittelt bekommt. Ich kenne aber auch die Erfahrung, dass aus irgendeinem Grund Mädchen eher zum Beispiel einen ganz anderen Spieltrieb haben, dass sie gar nicht auch ein ganz anderes Aggressionslevel haben als Jungs, was auch biologisch erklärbar ist. Also, dass das nicht nur sozialisiert ist. Also, das gibt es sicherlich auch und es kann auch, glaube ich, ein Faktor sein. Ich würde es aber nicht ausschließlich sagen, dass das nur anerzogen ist. Das glaube ich
also,
nicht.
Wir tendieren dazu, das überzuschätzen, was wir an eigenen Erfahrungen machen. Also was wir vielleicht mit unseren eigenen Kindern zum Beispiel als Erfahrung machen. Gina Rippon, ich muss gar nicht zu weit, dass wir uns in das Thema verbeißen, aber Gina Rippon ist eine Neurowissenschaftlerin und die hat wirklich ganz, ganz viele Studien, die aufgesetzt waren zu dem Thema in der Meta-Analyse nochmal durchgearbeitet und spricht da wirklich sehr, sehr, sehr gut und ausgiebig drüber, welche Biases da eben auch dahinter stecken, tatsächlich auch in den Studien oder in dem, was wir selber erleben.
Und du hast gerade gesagt, Aggression zum Beispiel bei Männern. Da habe ich letztens auch einen sehr spannenden Beitrag drüber gesehen, warum es bei vielen jungen Männern eine sehr hohe Aggression gibt. Und da ist man im Prinzip auch auf den Trichter gekommen, dass es im Prinzip nur daran liegt, auch wieder Sozialisation, weil die aus Haushalten alle kamen, wo man noch nicht gelernt hat, dass man als Mann auch mit seinen Gefühlen umgehen muss und wie man das tut. Und dass das am Ende in Wut und Aggression gipfelt. Und das ist weniger, wie oft ein Irrglaube ist, nur das Testosteron oder irgendwelche anderen Hormone sind, die das bei Männern
Ja, ist richtig, aber es ist auch ein Problem, dass Aggression rein negativ gesehen wird. Aggression ist erstmal auch eine Bereitschaft vom Körper, eine Awareness sozusagen, die der Körper dir bietet. Und es ist auch eine Form mit emotionalen Dingen umzugehen. Also natürlich, wir verstehen bei Aggression immer, der will dir aufs Maul hauen, weil du ihm das Auto weggenommen hast. Aber Aggression ist alleine in der Psychologie schon ein riesengroßes Feld und nicht immer schlecht, auch wenn es in unserer Gesellschaft als solches gesehen wird. Deshalb gibt es zum Beispiel auch oft Dinge, wo man sagt, jetzt würde ich sagen, wieder bei jungen Frauen oder Mädchen, dass die mehr Aggression entwickeln sollen, um zum Beispiel sich nicht unterdrücken zu lassen oder so. Das zum Beispiel in Beziehungen oder so gibt es ganz oft. Gibt es wahrscheinlich auch generell muss man sagen, es gibt eh alles. So, ne? Also es gibt immer für alles auch eine Ausnahme und einen besonderen Case und so, aber in der Regel würde ich sagen, dass es dann schon auch so Beziehungen gibt, wo dann die Frau vielleicht unterdrückt wird und man dann sagt, dass da zum Beispiel auch Aggression helfen würde, um ein Selbstwertgefühl zu etablieren. Also da gibt es...
Ich weiß gar nicht, braucht es dafür Aggression oder braucht es dafür Abgrenzung oder einen gesunden Selbstwert, um seine eigenen Grenzen tatsächlich einfach zu setzen?
Das ist halt die Frage auch, wie man dann Aggression definiert. Ja, ja. Ich meine jetzt damit nicht, dass die dann schreit und prügelt oder sonst irgendwas, aber so... sag ich mal, eine gesunde Wut zu empfinden, anstatt sich mit einer Situation abzufinden und das in sich reinzufressen.
Du sagst es ja selber, eine gesunde Wut oder Aggression. Man muss ja trotzdem lernen, wo da die Grenze ist.
Absolut.
Aber wo wir gerade so schön bei Biologie sind, will ich noch mal ganz kurz zurück zu dem, was du eben gesagt hast, mit den Orgasmen, dass Penetration eigentlich gar nicht so funktioniert. Da denke ich jetzt nämlich über so 10 Minuten oder so drüber nach, was das denn von der Natur aber auch ist. Das passt eben dann doch so wunderschön ineinander. Also so man
darf ich das erklären?
Kommt das Kuscheltier.
Hat die Evolution die Klitoris nicht irgendwann ein Stück runtergesetzt oder so, damit das auch bei Penetration wunderbar funktioniert? Also das erschließt sich mir nicht, weil es so naheliegend ist, dass das eine und das andere gehört, um kurz Hardware reinzubringen, wie bei einem USB-Stick. Ne? Da ist ja auch, man nennt das sogar, der USB-Stick an sich ist das Männchen und die Buchse ist weiblich, so nennt man das.
Ja, es passt sehr gut. Finde ich ganz schön. Es passt so gut.
Wieder ein Hardware-Vergleich, sehr gut.
Aber ich erkläre
ja gerne.
Hardware. Aber ich will dazu noch sagen, dass auch jetzt so, also oft ist es ja so in der Natur, wenn wir uns auch das Tierreich anschauen, auch da gibt es, auch wenn es jetzt nicht unbedingt immer die beste Art und Weise ist, dass man sich einfach das Tierreich anschaut, wenn man überlegen will, was natürlich ist, aber auch da gibt es total andere Sexpraktiken. Also ich finde das schönste Beispiel Igel. Ja, gibt es total viel Kunilingus, der schon beobachtet wurde, also Oralsex an Igeln. Wir haben Studien mit Äffchen, wo die Makakenäffchen, Weibchen, öfter Orgasmen erleben, wenn sie sich an anderen reiben. Also klitorale Stimulation als durch klassische Penetration. Also ich glaube, es muss von der Natur nicht so geregelt sein, dass nur, also wir haben schon genug Sex, um das so zu benennen, das reicht, dass man dadurch sozusagen dann schon genug Nachkommen produziert. Wir dürfen auch noch andere Arten von Lust erleben und es gibt trotzdem noch genug Gene, die wir verbreiten. So würde ich das beschreiben. Aber ich würde euch das wirklich die Chance total gern nutzen. Wie kann ich das am besten zeigen, dass man das so ein bisschen sieht? Sieht man das da drüben auch?
Ja, siehst du das? Ja,
ja super. Genau. Dann mache ich das hier so ein bisschen und ihr müsst jetzt leider einfach um die Ecke gucken. Ich würde das unglaublich gerne mal erklären, weil wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Das hier ist übrigens so eine Vulva. Also das heißt, ihr seht hier die Vulva-Lippen, die äußeren, die inneren. Hier ist die Vagina, der Vagina-Eingang. Das heißt, wirklich auch nur das ist die Vagina. Hier der Vaginalkanal, der im Inneren liegt. Drüber in Gelb seht ihr den Ausgang der Harnröhre und die Klitoriseichel. Und die ist meistens halt so ein bisschen versteckt unter der Vorhaut, ist aber eigentlich so groß und tatsächlich genauso groß wie der durchschnittliche Penis. Hat also die gleichen Schwellkörper, die gleichen Teile, jetzt so die Eichel zum Beispiel ist genauso gleich und hat eben auch die Möglichkeit anzuschwellen, also auch diese 300%, die so möglich sind. Mhm. Und das ist total wichtig zu wissen, weil das wirklich das Analoge zum Penis sozusagen ist und das ist das Organ, das stimuliert werden muss. Nicht unbedingt nur der Vaginalkanal. Mhm. Dadurch kann man die erreichen.
Gibt es da, wenn das so ähnlich ist, gibt es da bei Männern, sagt man, unterscheidet man so eher in Blutpenisse und Fleischpenisse? Mhm. Gibt es das auch bei Frauen dann?
Das ist nicht untersucht, dass ich dir jetzt eine Studie nennen könnte, die ich aus dem FF weiß, wo man wirklich genau die Größen der inneren Klitoris vermessen hat, weil es halt total schwer ist. Also kannst du es dir ja vorstellen, du kommst nicht so leicht ran wie an einem Penis. Also da müsste man schon eine sehr spannende Studie aufsetzen, um das wirklich zu vermessen. Das würde unglaublich viel kosten. Wer würde das finanzieren?
Wer würde sich da auch als Versuchskaninchen einfach...
Auch dafür. Also das ist banal gesagt, aber Forschung hängt tatsächlich damit zusammen, wer es finanziert und was es letztendlich irgendwie an kommerziellem Nutzen
Aber diese 300%, die du gerade genannt hast, das heißt, dass der Schwellkörper auf 300% seiner nicht geschwollenen Größe anwächst. Und das gilt für die Klitoris oder auch für den Penis?
Die Klitoris sind es 300%, genau. Okay. Das wäre jetzt schon fast eine erregte Version. Das ist eigentlich so ein bisschen verschrumpelter, wenn man sich das in, wenn man das in unerregiertem Zustand sehen würde. Genau, und das ist halt total wichtig zu wissen, dass halt wirklich alle Orgasmen von Menschen mit Vulva mit diesem Organ zusammenhängen und das hier Stimulation braucht. Und das muss nicht unbedingt auf der Klitoriseiche sein, also der einzige Teil, den wir von außen sehen. Das ist ja hier so oben, wie gesagt, unter der Vorhaut. Auch die Klitoris hat eine Vorhaut. Meistens total versteckt. Manchmal sieht man es auch gar nicht, dass es wirklich so komplett unter dieser Vorhaut versteckt ist. Und die Stimulation muss nicht hier stattfinden. Ja, manchmal ist tatsächlich das sogar eigentlich Überstimulation. Also das eher zu einem Schmerzgefühl führt als zu einem Erregungsgefühl direkt auf der Klitoriseiche. Sondern man kann eben gucken, wie kriege ich diese innere Klitoris eben sonst noch so stimuliert. Und da gibt es verschiedene Wege. Das geht natürlich durch die Vagina hindurch. Das wäre dann so das, was wir früher als vaginalen Orgasmus bezeichnet hätten. Und vielleicht sogar, wenn man über den G-Punkt früher noch spekuliert hat. Denn wenn ich hier, habt ihr ja auch wahrscheinlich noch so irgendwo mal gehört, hoch, rein und da ist dann so der G-Punkt, Richtung Bauchnabel hoch. Ja. Wenn ich das jetzt mache, wo komme ich hin? Ich komme an die innere Klitoris ran. Und ich komme, das hier ist die Harnröhre, ich komme an diesen Bereich sozusagen noch mit ran. Und da kann man...
ein Stück höher halt noch so.
Genau, ja. Ich kann das nochmal so ein bisschen beschreiben. Also rein und nach oben, ich komme an die innere Klitoris, an die Schenkel, an die Harnröhre und so die Oberseite des Vaginalkanals. Ja, das ist das, wo wir früher gesagt haben, das ist der G-Punkt.
Das ist gar nicht der G-Punkt.
Das ist nicht. Also es gibt da keinen Magi-Punkt, den du irgendwie treffen kannst und dann kommt jede Frau, sondern es ist eine Fläche. Wir nennen die jetzt in der Wissenschaft, in der Sexualwissenschaft tatsächlich CUV-Fläche. C für Klitoris, das ist das englische Wort, Clit. U für Urethra, Harnröhre und V für Vaginalkanal.
Okay, nur dass ich das nochmal verstehe. Es gibt keinen G-Punkt, sondern das, was man gemeinhin als G-Punkt verstanden hat, ist einfach die Klitoris, die nach innen in den Vaginalkanal reicht.
In Kombination mit der Harnröhre, genau.
Okay. Wer also, so viele Leute heute klugscheißern. Nein, Schatz, du hast keinen G-Punkt.
Und es ist halt wirklich schade, aber nein, es gibt keinen G-Punkt. Nein, ja. Es gibt eine Fläche und wie gesagt, wir sind davon weggegangen, sie G-Fläche zu nennen, sondern eher CUV-Fläche, weil sie es viel treffender beschreibt.
Warum nicht G-Fläche dann? Warum?
Grafenberg, das war einfach jemand, der da angefangen hat zu forschen. Das
deshalb hieß es auch G-Punkt.
Ja, genau. Das war ein Gynäkologe, der das...
Er hat einfach gesagt, so dieses weibliche Körperteil wird jetzt nach mir benannt.
Das finde ich auch schon spannend, ja, genau. Ja, das ist schon auch eine Sache. Ja. Er war ja nicht jetzt grundlegend falsch. Das ist ja schon eine richtige Richtung. Also hoch, rein und hoch Richtung Bauchnabel ist ja schon gut, weil da kommst du eben genau an diese schönen Stellen hin. Aber es gibt halt keinen magischen Punkt da oder irgendwie eine Analogie zur Prostata. Das gibt es dort nicht, die man einfach drücken kann. Es gibt prostata-ähnliches Gewebe, anders aufgeteilt, würde jetzt zu lang führen, aber es gibt keinen G-Punkt da, den man drücken kann. Und es ist halt auch schade, das sind auch so Dinge, die uns überall immer wieder erzählt werden und 20 Jahre in der Cosmopolitan in jedem dritten Artikel.
Darf ich mal jetzt, wenn wir schon immer so leichte biologische Anleihen bedienen. Warum hat die Natur das denn so aufgebaut, dass wenn ja ganz offensichtlich so jetzt Sexualität erstmal der Fortpflanzung dient, so als Primärfunktion, warum ist das dann nicht eher im Vaginalkanal alles verbaut, damit die Frau einfach beim klassischen Penetrationssex auch ähnliche Gefühle entwickeln kann?
Viele Thesen. Ganz, ganz viele Theorien dahinter. Ich würde sagen, vielleicht ist es auch ein gutes Mittel, um auszusortieren, ob es ein Partner ist, der sich auch um einen kümmert. dass das vielleicht auch einer der Ideen war, die Natur da hatte. Das da wissen wir nicht. Aber diese Idee, dass eben nur das Sex ist, ist halt wirklich, wirklich einfach schwierig. Und wie gesagt, es ist einfach unglaublich entscheidend, die Klitoris damit einzubeziehen. Und ich finde, das ist eine logische Erklärung, wenn du sagst, okay, damit haben Frauen die Wahl, sich so ein bisschen vorher schon zu informieren, ob das vielleicht jemand ist, der dann auch mithilft.
Ich habe hier zum Thema, also natürlich zum Thema, aber auch gerade in der Region, eine Frage aus der Community von
sehr schön.
Degru398. Er fragt das Thema.
Die eine Frage war
das. Ja, die eine, das ist tatsächlich die eine Frage, aber sie passt.
Vielen lieben Dank. Ja. Degru, was war es? 305?
398.
398.
305 ist jemand ganz anderes. Ja. Genau, und die Frage ist zum Thema Squirting. Ich würde das gerne ernsthaft erklärt bekommen. Mhm. Da sind wir ja in ähnlichen Regionen.
Okay, das können wir auch noch machen. Dann kommen wir doch noch tatsächlich auf diese prostata-ähnlichen Gewebstrukturen. Die sind da nämlich noch wichtig. Vielleicht fangen wir erstmal an, noch kurz,
dass
ich nochmal erkläre, wie kannst du die innere Klitoris noch stimulieren? Weil das durch die Vagina ist ja der kompliziertere Weg. Und das könnte dann nämlich auch beim Squirten helfen. Ich habe schon gesagt, dieser Punkt hier oben hat total viele Nervenenden. Also auf einer kleineren Fläche als auf der Peniseiche gibt es mehr Nervenenden. Das heißt, wirklich hier krass massiv zu stimulieren, ist eher schmerzhaft bei den meisten Menschen mit Vulva. Bei manchen nicht, bei vielen. Also geht es darum, diesen Bereich so ein bisschen hinter der Klitoris-Eiche zu erwischen. Ja? Da werdet ihr die richtigen Pros und die Magnificent Lovers. Ja? Nicht auf der Klitoris-Eiche.
Jetzt hast du wieder den Ehrgeiz stimuliert.
Aber wie kommt man denn dahin?
Genau, ich erkläre dir das. Also du willst praktisch diesen Bereich willst du erwischen. Und wie erwischst du den? Du kannst entweder tatsächlich mit Daumen und Zeigefinger einfach an der Klitoris so ein bisschen nach oben gehen, dann spürst du das auch. Das ist ungefähr so die Dicke vielleicht von einem Bleistift, den du dann zwischen deinen Fingern hältst. Und du hältst dann wirklich diesen Bereich zwischen deinen Fingern. Also einfach, wenn du an der Klitoris-Eichel so ein bisschen nach oben gehst, kannst du diesen Körper von der Klitoris wirklich spüren. Der ist jetzt nicht so dick wie da, weil das ist jetzt nicht Originalgröße, sondern das wäre dann so Bleistiftdicke ungefähr. Und das kannst du massieren. Das findet tatsächlich auch die gleichen Stimulationen schön, die vielleicht dein Penis schön findet. Also Hin- und Herbewegungen, so ein bisschen Druck, ganz viele unterschiedliche Sachen, die du da ganz schön erreichen kannst. Natürlich liegt die Klitoris auch nicht in jeder Frau genau so, sondern manchmal liegt die vielleicht so, manchmal liegt die so. Und es gibt nur einen bestimmten Bereich, den du davon erreichen kannst. Deswegen kann man auch viel mit Druck so ein bisschen arbeiten. Das heißt, du kannst hier oben einfach Druck anwenden, überhalb der Klitoris-Eichel. Da erwischst du meistens auch noch ganz gut diesen unterliegenden Teil des Klitoris-Körpers und kannst den da noch so ein bisschen mitmassieren. Aber der Geheimtrick ist wirklich mit Daumen und Zeigefinger einfach mal da so ein bisschen nach oben gehen und da eine Massage versuchen. Und
interessant, dass du Geheimtrick sagst, weil... Also es wäre ja optimal, wenn es kein Geheimnis ist.
Ja, absolut.
Das würde ja eigentlich allen helfen, wenn die Partnerin zum Beispiel dann auch, vorausgesetzt, sie weiß das über ihren eigenen Körper.
Aber das ist der Punkt.
Genau, ja. Also das dann auch so kommunizieren kann, wo genau die Stimulationspunkte bei ihr liegen, weil du sagst ja selbst, es ist teilweise sehr bei manchen empfindlich, bei manchen nicht empfindlich, bei manchen da, bei manchen, also es ist ja sehr unterschiedlich. Und ich will einfach auch nur dazu ermutigen, dass man auch offen darüber spricht, sowohl als Mann als auch Frau, wie auch immer, mit welchem Geschlechtsorgan auch immer, dass man sich gegenseitig hilft, weil in meiner Erfahrung ist das keine Selbstverständlichkeit. Vielleicht bei längeren Beziehungen, wo schon ein bisschen mehr Vertrauen und Intimität da ist, schon eher, aber so gerade vielleicht bei One-Night-Stands oder Anfang der Beziehung, dass man sich noch nicht so traut, selbstbewusst zu sagen, weil es hat auch vielleicht was mit dem Gefühl zu tun, es ist so ein sensibles Thema mit Ablehnung, dass wenn man gerade bei der Sache ist und die Frau sagt, nee, weiter oben oder weiter unten, dass man sich dann zum Beispiel direkt als Mann denkt, okay, ich mach's falsch oder sie ist gedanklich gar nicht locker gerade, sondern ist es was Gutes. Aber gerade, ich hatte solche Situationen, als ich noch jünger war, dass ich dann von sowas irritiert war, weil ich gedacht habe, so sie will jetzt hier mathematisch mit dem Geodreieck irgendwie, und ich dachte, lass uns das doch finden, während so, weißt du? Und dabei ist das, ich habe das auch erst später gelernt, dass das was Positives ist und dass du das auch positiv bestärken musst, weil das ja auch für eine Frau immer, also und umgekehrt genauso, dass man dann auch sich traut zu sagen, also was weiß ich, wenn die bei dir irgendwas machst, du sagst, nee, das ist zu feste, zu locker, zu weit oben, zu weit unten, was auch immer.
Ganz genau, aber das ist so schwierig, wir haben das nicht gelernt. Keiner von uns bringt uns bei, wie wir über Lust sprechen dürfen.
Absolut, absolut.
Und tatsächlich erlebe ich das ganz oft in der Praxis, dass die Frauen sich gar nicht trauen nach, ich gebe euch nochmal einen Begriff, Pairing, zu fragen. Pairing bedeutet, während Penetration auch noch an der Klitoris stimuliert werden, mit einem Toy, da kann man uns nachher auch noch ein paar schöne dazu anschauen, oder Hand oder Penis oder wie auch immer, die trauen sich gar nicht danach zu fragen, weil sie eben auch noch diesem Skript hinterherhecheln, nee, ich müsste doch einfach nur durch reine Penetration kommen. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte da noch zusätzlich berührt werden, ich brauche das noch, dann bin ich die eine, die das sonst nicht kann.
Und
dann erfülle ich da irgendwie nicht seine
Und was es auch gibt, dass dann die Frau in dem Fall oder die Partnerin dann dem Mann vermittelt, er ist, sein Penis oder was auch immer ist nicht gut genug. Er braucht noch ein Hilfsmittel.
Genau.
Ne, dass das dann so auch das Selbstbewusstsein des Mannes anknackst. Ja, ich habe meine Frau zum Orgasmus gebracht, aber nur mit einem Spielzeug oder einem Hilfsmittel dabei.
Das ist so schade.
Ja, das ist auch, aber es ist teilweise, glaube ich, noch sehr verbreitet so, ne?
Total. Also genau das habe ich auch in der Praxis oft, so dass Frauen eben alleine mit einem Toy dann tatsächlich auch spielen. Also sich auch diese externe klitorale Stimulation gönnen, im Solo-Sex da wunderbar kommen können. Aber sie traut sich nicht, das irgendwie mit anzusprechen. Er hat vielleicht ein Gefühl von, okay, bin ich nicht genug gewesen? Habe ich das jetzt immer falsch gemacht? Mhm. Wieso müssen wir das jetzt nehmen? Ist das jetzt wie so ein Rollstuhl, den wir brauchen? Alle anderen schaffen das doch auch ohne. Und das ist so schade, weil Toys sind halt wirklich Verbündete. Die können was Penisse nicht können. Sie können vibrieren und sie können irgendwie Luftdruck erzeugen und sie können viel länger und für immer und alle Variationen durchspielen. Und das kann kein Penis machen. Und deswegen ist das so eine Sache, Toys als Verbündete zu sehen, ist ein wunderbarer erster Schritt hin zu einer schöneren Sexualität.
Wir werden einfach ersetzt von Sexrobotern.
Überhaupt gar nicht. Doch. Kein Sexroboter.
Lass uns ehrlich sein.
Wie gut es dir geht und was du gerade irgendwie.
Doch, das können die bald.
Stimmt, ich habe tatsächlich letztens auch auf der Sextech in Berlin habe ich auch mit einem Sexroboter gesprochen. Es läuft alles darauf hin.
Ist das hier so eine Kneifzange, wieso die sie gerade mit Fingern?
Ich wollte nur mal kurz mit dem hier zeigen, weil das ist so ein schönes Toy. Das finde ich persönlich ganz schön, weil das ein geschlechtsneutrales Toy in dem Sinn ist. Das ist für alle Geschlechtsteile, die es so gibt, kann sich das spannend anfühlen. Und ich finde, das ist immer so eine erste schöne Herangehensweise an Toys in die gemeinschaftliche Sexualität zu lassen, indem man das einfach alle mal ausprobieren dürfen sozusagen. Also und wir haben es vorhin schon gesagt, Penis und Klitoris sind sehr, sehr ähnlich. Meistens finden sie Vibration tatsächlich auch irgendwie sehr spannend.
Mhm.
Nicht alle. Und das dann mit so einem Toy zu probieren, das halt wirklich für alle Geschlechter gemacht
ist. Das vibriert?
Das zum Beispiel vibriert, genau. Jetzt kommt wieder der Vorführeffekt, ob ich das ankriege. Wir gucken mal.
Aber das finde ich tatsächlich ein super Vorschlag, dass man das gemeinsam dann auch irgendwie entdeckt, weil dann vermeidet man ja genau sowas, was wir gerade irgendwie besprochen haben, dass irgendwie eine Person denkt, ich reiche nicht oder so. Dann kann man, glaube ich, zusammen dem mit einer Offenheit begegnen.
Genau.
Ne, bei so einem
Toy. Ist nicht so schlimm, also wir können uns vorstellen.
Aber das ist immer der Vorführeffekt, ist auch immer das Lustige auf den Messen. Keiner kriegt diese Toys an, wenn man sie ankriegt.
Ich finde, die sehen unglaublich, wenn ich das mal kurz sagen darf, auch die da auf dem Teller liegen. Ich finde, die sehen sehr ästhetisch aus, weil man denkt ja so bei Dildos und Vibratoren, ne, weil man die aus irgendwelchen Komödien oder irgendeinem Sketch, dann denkst du immer, du hast da diesen riesen Gummipenis, der schon irgendwie abschreckend und eklig wirkt. So, aber das sieht ja. Also ich würde es jetzt nicht wie ein Coffee Table Book vielleicht.
Aber könnte man,
weil es sieht ja wirklich, es sieht überhaupt nicht abstoßend aus, so, sondern es sieht irgendwie nett aus.
Und sobald man das auch mal spüren kann, dass sich Vibration eben schön anfühlt, dann geht die Angst davor auch sehr, sehr schnell verloren. Und man sieht einfach, dass es eine Stimulation ist, die man einfach anders nicht produzieren kann.
Mhm.
Und gerade das ist jetzt zum Beispiel auch schön, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, deswegen habe ich das jetzt hergeholt. Mhm. Dieses indirekte klitorale Stimulation kann dieses Toy halt wunderbar machen, weil es genau links und rechts sozusagen neben der Klitoris-Eichel dann eben auch sitzen kann. Und deswegen finde ich das zum Beispiel super spannend, weil das eben diese Überstimulation, die eben ganz oft entsteht bei Rumgeruppel auf der Klitoris-Eichel, vermeidet das von vornherein. Und es fühlt sich aber eben auch schön an dem Penisschaft entlang, vielleicht am Frenulum oder an den Hoden sogar.
Was ist das Frenulum?
Da brauchen wir jetzt die Penispuppe. Wo ist die?
Ja, ansonsten könntest du auch einfach...
Während du...
Nein. Konsent. Frenulum ist tatsächlich eigentlich die, aber da könnt ihr mir jetzt gleich auch noch sagen, wie das bei euch so ist, die sensibelste Stelle am Penis. Und zwar ist es so, hier dieser Bereich, wo die Vorhaut in die Eichel übergeht. Und da kann sich tatsächlich auch so ein bisschen diese Stimulation schön anfühlen. Es kann sich vielleicht auch irgendwie, wie ihr es vielleicht solo macht, irgendwie so eine Art von Berührung schön anfühlen. Aber eben auch so eine Vibration, die kann sich da ganz spannend anfühlen. Und da kann man natürlich auch mit so einem Toy ganz wunderbar damit spielen. Und ich habe vorher gesagt, kein Penis kann vibrieren. Mit Toys können wir uns das aber schon so ein bisschen holen. Das wäre jetzt so ein Toy, wo ihr euren Penis in einen Vibrator verwandeln könnt.
What?
Das ist okay. Ein Penisring, der eben, jetzt schauen wir mal, ob ich das ankriege und wenn nicht, dann bin ich beleidigt. Okay, ich bin beleidigt. Es blinkt immer schon und ich krieg's nicht an. Also jedenfalls vibrierender Penisring. Damit habt ihr sozusagen, das würde dann hier so über den Penis gezogen werden. Und was macht es dann, wenn ihr in der Vagina seid, vibriert das wunderbar auf der Klitoris-Eichel eurer Partnerin und gibt ihr, während Penetration stattfindet, sozusagen genau die Stimulation, die sie braucht, nämlich klitorale Stimulation.
Das ja. Scheint dieses Problem, was wir eben diskutiert haben, sehr praktisch zu lösen.
Genau, und das finde ich das Schöne an Toys. Ja. Das ist halt wirklich für verschiedenste Themen so Lösungsansätze gibt.
Nein, überhaupt nicht. Ich stelle mir das nur so lustig vor, so eine Szene, wo man sozusagen ins Schlafzimmer kommt, man ist komplett wie so ein Transformer ausgerichtet, also sechs verschiedene Sachen, die überall so, das ist alles vibriert und wackelt so, let's go. Nein, aber ich finde das eine gute, das wird wahrscheinlich auch noch den Kanal, ich weiß nicht, wie man es nennt, etwas beim Penis verengen, so, ja,
das
sodass
ist,
eine
ermöglicht das Klassische, was ein Penisring macht, nämlich dass das Blut nicht wieder zurück rausfließen kann und ermöglicht dann normalerweise eben noch eine längere Erektion in dem Sinn von, dass eben das Blut einfach nicht so leicht wieder rausfließen kann aus dem Penis, weil das ist das, was eine Erektion hält. Und für dieses Thema, weil es halt wirklich in allen Skripten immer wieder wiederholt wird, so, wir wollen nur mit Penetration kommen, gibt es halt auch diese C-förmigen Toys. Also ich nenne die C-förmige Toys. In jeder verschiedenen Ausführung und Farbe. Das ist jetzt ein ganz schönes von Amorelie. Das wird in die Vagina eingeführt. Und wo sitzt dann wieder dieses Teilchen? Große Quizfrage. Mhm. Auf der
Klitoris. Ja.
Ganz genau. Wundervoll. Und kann eben während Penetration getragen werden. Also da passt immer noch ein Penis normalerweise hier mit in den Vaginalkanal dann rein. Das sitzt da, keiner muss eine Hand hinhalten, niemand muss sich drum ganz aktiv bemühen sozusagen, sondern das darf da einfach vibrieren.
Kann man das per App steuern?
Ich glaube, dass die meisten Toys man auch mit Apps steuern kann. Macht das attraktiver?
Frage ich mich auch.
Also, es war ehrlich gesagt als Gag gedacht. Und jetzt bin ich ein bisschen überfordert davon, dass es stimmt.
Das ist nicht geht, ne?
Ich habe mir halt gedacht, dann kann man ja, weiß ich nicht, einer kann unten sitzen und dann einfach irgendwie so an der App speichern.
Stell dir das mal vor, wir haben es jetzt schon mit dem Knopf nicht angekriegt und dann liegst du da im Bett, du bist ready, die Stimmung ist eigentlich da und dann, ich muss erst
Moment,
die App updaten.
Warte,
jetzt muss ich den Vibrator noch updaten und ich kann aus diesen ganzen Technik-Scheiß.
Warte mal, ich kriege auch gerade noch eine WhatsApp.
Ja, genau.
Die Apps sind immer cool, wenn man halt eine Long-Distance-Sache hat. Ja, also da sind Apps besonders cool.
Fernbeziehung
empfohlen. Genau. Du musst keine Fernbeziehung. Auch. Du kannst auch in der Küche sein und dein Partner im Schlafzimmer.
Ja.
Aber dafür ist das schön.
Ich wollte schon sagen, das geht doch nur über innerhalb eines Haushalts. Es kann ja nicht sein, dass sie ist in New York, er ist in Paris und
klar.
What?
Klar, du kannst Toys über eine App steuern und dann kannst du eben auch aus New York deine Freundin in Paris beglücken.
Das stelle ich mir interessant
vor.
Ja,
wirklich. Das
du weißt,
ja.
Sie ist irgendwie, da kann man ja richtige...
Ja, da macht man noch einen Videocall drauf. Und dann
du weißt so, heute um 12 Uhr, egal wo du bist, egal was ist,
das finde ich eine schöne
kommt
Idee.
Der App-Orgasmus.
Ja, das ist wirklich eine schöne Idee.
Ja.
Falls euch da draußen das diese schönen Ideen, die wir hier die ganze Zeit von uns geben, inspiriert haben, irgendwie euer Sexleben auch aufzuwerten. Du hast gerade gesagt, das ist von Amorelie und wir haben tatsächlich heute den passenden Partner hier auch in der Sendung mit Amorelie. Also wenn ihr zu dem ganzen Thema mit eurem Partner, eurer Partnerin oder wenn es auch nur um Selbstliebe geht, da jetzt Interesse gewonnen habt, dann schaut doch mal bei denen vorbei, denn wir haben auch tatsächlich einen Code mit, ihr kriegt 15% Rabatt, wenn ihr einen Einkaufswert von 50 Euro erreicht, mit dem Code ROCKETBEANS. Bis zum 31.08. noch, also schaut doch gerne mal im Amorelie Online-Shop.
Was kostet denn sowas, was du da jetzt... Ich habe überhaupt keine Vorstellung, sind wir hier bei 10 oder bei 100 Euro?
Also das ist eher so, ich würde mal sagen, bist du schon bei 8,99 dabei.
Bei 8,99?
Schade.
Vielleicht kriegst du bei 8,99 sowas. Das wäre ein Solo-Ding. Das wollte ich euch auch noch zeigen übrigens. Du hast es angesprochen, Solo-Play.
Das ist so eine Bluetooth-Box.
Das ist...
Sieht wirklich ein bisschen so aus.
Finde ich auch sehr schön. Das ist im Prinzip ein Masturbator. Ihr dürft euch den natürlich
gerne
mal anschauen.
Ach, da ist
hier,
nämlich
schon...
Band?
Da ist für Solo-Play nämlich mittlerweile auch für Menschen mit Penis einfach unglaublich viele schöne, spannende Toys. Und auch das kann wieder so helfen, wenn dir selber ein Toy Spaß macht.
Ja.
warum ist es dann ein Thema, dass es deiner Freundin Spaß macht? Und dann kann man einfach wirklich sehen, hey, das ist für alle Geschlechter einfach sehr, sehr angenehm. Ah, das kann unglaublich viele schöne neue Extra-Reize bringen. Und da finde ich auch solche Toys dann eben immer spannend.
Ja, absolut, weil du sagst es ja, das räumt auch ein bisschen damit auf, dass man dann selber denkt, muss so, okay, nur die eine Person braucht das, weil ich es nicht kann, sondern ganz man hat selber die Erfahrung gemacht, nee, aber das hat doch auch jetzt mir irgendwie gut getan.
Ganz genau, ganz
Und hier kommt der Penis rein?
Da kommt der Penis rein, genau. Da würdest du natürlich mit Gleitgel arbeiten.
So rum oder so?
Genau, und dann würdest du da mit Gleitgel arbeiten und da kommt natürlich auch ganz viel Vibration und es gibt diese Masturbatoren auch in Wärmend, was auch immer ganz spannend sein kann, wenn da noch so ein Wärmegefühl dazu kommt. Und das finde ich eigentlich das Schöne. Es gibt mittlerweile einfach Toys für jede Thematik.
Geht das wieder
und
aus?
Für jede
Ich kenne mich damit aus, ich schalte dir das mal wieder aus.
Da haben wir doch noch den Sexperten hier. Und du hast vorher gefragt, Ejakulation. Da wollte
genau, Squirting war die Frage von Degun398.
Wie einfach gar nicht mal.
Eine Frage. Hängt am Bildschirm die ganze Zeit. Bitte, bitte.
Okay, also das ist schon nochmal auch jetzt ein längeres Ausholen, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Also grundsätzlich erstmal so, theoretisch könnte jede Frau squirten. Dieses Squirten sieht aber nicht immer gleich aus. Das kann so ein von der Menge her total unterschiedlich. Das kann wirklich das sein, was man vielleicht in Pornos mal gesehen hat. Also, dass das wirklich spritzt über einen Meter weit und da ganz, ganz viel rauskommt. Und es kann aber wirklich auch noch so eine, sag ich mal, Teelöffel große Flüssigkeit sein, die so ein bisschen rauströpfelt.
Ist das Urin eigentlich?
Es sind Teile von Urin drin, aber wirklich nur Teile. Also es ist nicht Urin,
was ist der
sondern
Rest?
Es Samenflüssigkeit, ähnlich wie, also es ist sehr ähnlich wie die, die Prostata. Haben wir ja vorhin gesagt, gibt es in dem Sinne auch im weiblichen Baukasten sozusagen. Die sind aber so ein bisschen anders angelegt und es ist jetzt nicht diese eine große Drüse, sondern die sind so an den Harnröhren entlang angelegt, die weiblichen Äquivalente sozusagen dazu. Und die produzieren diese Flüssigkeit. Das heißt, da ist dadurch, dass es in Harnröhrennähe ist, in diesen Skene-Drüsen und in Bartholinien-Drüsen, da wird das produziert und da ist dann deswegen auch so ein bisschen Traces, also ein bisschen Urin auch mit dabei. Aber das ist nicht die Haupt, das ist nicht der Hauptbestandteil und es ist kein sich einpinkeln. Also das ist es nicht. Das ist so mal das eine. Und es können rein theoretisch alle Frauen diese Fähigkeit entwickeln und für sich entdecken. Und je nach Kultur und Politik ist es mal was erwartet wird und mal was, wofür man sich schämen soll.
Und das ist doch wieder genau der Punkt, dass das überhaupt aufgeladen ist mit irgendeinem Gefühl. Dann bist du entweder bist du wieder bei, hey, ist es gerade in Mode, weil es vielleicht in Pornos oder so als irgendeine Superkraft, die Superlust wird nur durch das Squirting entfaltet. Wenn du nicht squirtest, bist du nicht gut im Sex und dann kommst du wieder über diese Schiene, weil es en vogue ist und das andere ist, wie es wird, was ist denn das du machst ja hier alles nass. So, also es ist ja eigentlich schade.
Aber das ist so, also gerade für weibliche Sexualität muss man leider sagen, die ist sehr politisch und es gibt immer irgendein Idealbild, dem man da hinterher rennen muss. Und entweder hat man zu viel Lust oder zu wenig Lust oder man squirtet zu viel oder zu wenig oder gar nicht. Also es gibt immer was, wofür man sich irgendwie eigentlich schämen sollte und das ist an sich schon ein großes Problem. Genau, aber theoretisch gäbe es die Fähigkeit, das ist wirklich was man für sich wahrscheinlich im Solo-Play einfach herausfinden muss.
Aber kann eine Frau das dann steuern?
Also die das können, haben zumindest eine gewisse Art von Kontrolle darüber. Es ist auch nicht gleichzeitig mit einem Orgasmus, das ist auch noch so ein Wissenshappen. Also wir sind als Menschen, wir nennen das biphasic, auch bei euch, bei Menschen mit Penis, ist auch nicht zwangsläufig der Orgasmus an die Ejakulation gekoppelt. Das passiert meistens so, aber es gibt durchaus die Möglichkeit, auch das im Selbsttraining, sich anzutrainieren, dass man das entkoppelt und dass man zum Beispiel einen Orgasmus erleben kann ohne Ejakulation. Also es ist kein Mythos, das geht wirklich, einfach weil es eigentlich zwei getrennte Prozesse
und umgekehrt
sind.
Wahrscheinlich auch, oder? Ejakulation ohne Orgasmus?
Gute Frage. Warum würdest du es machen?
Warum nicht?
Aber vielleicht, vielleicht gäbe es die Motivation.
Dass du Sex hast und quasi...
Mein Samen gehört mir.
Nein, aber du ejakulierst, aber du hast eigentlich kein Orgasmusgefühl.
Mhm.
Gibt's.
Ach so, meinst du, ich dachte,
ach so, das ist passiert.
Also, weil ich fände es eigentlich ganz lustig, wenn du, also ja auch in der Verhütung oder so, wenn man das steuern könnte und sagst, Du hast einen Orgasmus, aber du ejakulierst, also kommt nichts raus.
Wenn du das steuern könntest, das wäre natürlich
eine praktische Funktion.
Und das kann man wirklich trainieren. Das ist wirklich machbar. Also das ist kein Mythos. Das kann man schon sehr gut selber lernen. Da muss man verstehen, wann komme ich an diesen Point of No Return und muss es für mich rausfinden, wie mein Körper da reagiert, wann genau dieser Punkt ist und dann sozusagen einen Break reinsetzen. Also das, man kann das wirklich trainieren. Ich kann das jetzt nicht aus der Eigenperspektive besprechen.
Das habe ich auch schon mal gehört.
Aber
ja.
Also das ist möglich.
Ich will nur dazu sagen, das ersetzt natürlich trotzdem nicht Verhütung.
Genau.
Weil was man, glaube ich, nicht trainieren kann, ist, dass vorher kommt ja schon mal was raus, was man nicht so geplant
hat. Wahnsinn, du musst unbedingt mit mir mitkommen und die weiteren Vorträge machen. Ich habe das Gefühl, da sind die wahre Sexperte. Sehr schön, ja, ganz genau.
Aber darf ich noch mal kurz umleiten über das auf das übergeordnete Thema Liebe so ein bisschen? Weil wir haben jetzt sehr, sehr lange über Sex...
Ganz kurz, sind wir fertig mit Squirting?
Achso, Entschuldigung.
Nein, sorry,
sind wir noch gar nicht, entschuldigt.
Dann müssen wir jetzt einmal...
Wir haben das technisch immer noch nicht verstanden. Nein, wir müssen erst noch dabei bleiben.
Da ist so viel, was man dazu erklären soll. Okay, also wir wissen jetzt, es muss nicht gleichzeitig passieren mit dem Orgasmus und B, es ist was alle Geschlechter können, rein theoretisch. Und C, es ist aber auch was man einfach sich selber vielleicht sogar beibringen muss, sich selber so ein bisschen trainieren kann, was man üben kann. Und da geht es wirklich auch um dieses Loslassen. Und das, was ich einfach dazu nur mitgeben kann, ist, dass es nicht zwangsläufig nur durch diese Bewegung, die man im Porno so sieht, also dass da jetzt irgendwie der G-Punkt malträtiert werden muss, das stimmt überhaupt gar nicht. Das kann auch einfach nur mit äußerer klitoraler Stimulation passieren. Und die äußere klitorale Stimulation kann man halt zum Beispiel auch wunderbar mit einem Toy einfach in dieser Länge und Intensität dann auch einfach herstellen. Wie wir das vorhin auch gesagt haben, so ein bisschen drüber, nicht direkt drauf auf der Klitoris-Eichel, damit eben nicht die Überstimulation eintritt, sondern wirklich der Klitoriskörper die Stimulation auch abbekommt. Das heißt, auch so klassische vibrierende Toys mit einer großen Auflagefläche sind da zum Beispiel auch was man einsetzen kann. Also es geht nicht nur über diesen sowieso nicht vorhandenen G-Punkt, sondern es kann auch über externe klitorale Stimulation passieren. Aber es ist tatsächlich was viele Menschen mit Vulva einfach selbst trainieren müssen, weil es fühlt sich für die oft an, als müssten sie pinkeln. Und dann ist intuitiv eher dieses Hochziehen und sozusagen bloß nicht jetzt pinkeln, als Muskelbewegung sozusagen, die dann passiert und die man auch bewusst dann steuert. Und da in die andere Richtung zu gehen und sagen, ich lasse das jetzt fließen oder ich traue mich jetzt auch in diesem Moment sozusagen weiterzumachen und nicht zu stoppen, aus Angst, dass da jetzt ein Unfall passiert oder sich das jetzt irgendwie peinlich gestaltet. Das muss man tatsächlich einfach auch erstmal für sich so ein bisschen rausfinden. Also ich empfehle da immer sehr, sehr gern, ich sag Soloplay, Masturbation, Wichsen, wie auch immer du es nennen willst, um solche Dinge mit dem eigenen Körper tatsächlich erstmal einfach zu lernen.
Mhm. Und sprich, das kommt dann aus der Harnröhre aber, oder?
Das kommt so ein bisschen unterhalb der Harnröhre sind diese Ausgänge, die also, Ausgänge.
Das sind auch nochmal Ausgänge.
Genau, da wäre so links und rechts hier nochmal so diese, genau. Vaseline-Drüsen, ja. Okay. Genau.
Spannend.
Ja, und deswegen, weil es halt so nah an der Harnröhre dran ist, sind da auch so ein bisschen Urindrüsen. Das ist auch wieder das Thema, was wir vorhin besprochen haben. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Studien das dazu gibt?
Viele.
Vier?
Also wenige, sehr, sehr wenige. Und jetzt musst du erstmal überhaupt Frauen haben, die das schaffen und die das dann noch in einer Laborsituation schaffen.
Ja,
und dann wieder, wer zahlt dafür? Und warum machen die das? Deswegen gibt es da wirklich extrem wenig Studien. Aber die paar, die wir haben, haben halt die Flüssigkeit auch schon analysiert. Und das ist zumindest was wir wirklich als Fakt wissen. Es ist nicht Urin.
Mhm.
Aber es sind Teile von Urin mit drin. Genau.
Das ist schon auch abgefahren, dass man da, vielleicht ist da auch viel Wissen verloren gegangen im Laufe der Jahrhunderte.
Total.
Aber dass man da dann doch so am Anfang der Forschung steht. Wo ja eigentlich Sexualität
immer wieder.
Ist ja so alt wie die Menschheit.
Das ist politisch und das frustriert mich selber immer wieder, weil es so wenig gibt, was wir an Wissen tatsächlich wirklich haben. Also wir denken immer, wir wissen doch da schon alles. Aber das ist wirklich so, jetzt ganz klar sagen kann, ja, das wissen wir, ist zu wirklich wenigen Themen, gerade im Bereich Sexualität so. Mhm. Weil es einfach total underfunded ist. Also weil einfach viel zu wenig Studien dazu existieren, die existieren, mit sehr wenig Teilnehmern sind. Das heißt, die sind dann auch nicht repräsentativ, statistisch gesehen. Gibt es ganz, ganz viele Gründe, aber das ist total schade. Also ja, wir brauchen mehr Forschung, wir brauchen viel mehr.
Und sich
mehr.
Viele wahrscheinlich mit diesen Mythen längst zufrieden gegeben haben. Also
ja,
einfach denken,
genau.
Das ist halt so, man weiß es ja und gar nicht wissen, dass man da noch so viel erfahren könnte oder die Menschheit eben noch gar nicht weiß. Ja.
Ja, und auch jetzt das Studium. Also ihr habt vorhin auch gesagt, ja, kann man das studieren? Also es ist jetzt auch nicht das, wo Menschen so ganz natürlich landen, sag ich jetzt mal, die irgendwie eine Affinität für das Laborsetting haben. Also da braucht es auch, glaube ich, schon sehr starke Lust darauf, dass man wirklich dann da irgendwann landet und Sexualforschung betreiben kann. Genau.
Ich habe noch eine Rückfrage eben, weil du sagtest in dem Ganzen, wo wir das mit dem Squirting durchgegangen sind, dass es, wenn man das genau auf die Klitoris vorne halten würde, so ein Vibrationstoy, das dann zu einer Überstimulation kommen kann. Und das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ist das dann unangenehm? Also ist es zu viel von diesem Orgasmusgefühl oder was bedeutet das genau?
Das ist tatsächlich ein Schmerzgefühl. Also ich glaube, dass man das sehr gut reproduzieren könnte, wenn ihr einen Vibrator an eure Peniseichel haltet. Mhm. Das wird sich irgendwann vielleicht nicht so angenehm anfühlen. Oder vielleicht habt ihr das auch selber schon mal erlebt, bei einem Blowjob, bei einem Handjob, dass es sich irgendwie unangenehm angefühlt hat, weil es zu viel war. Es war zu viel Stimulation. Mhm. Und das ist einfach wirklich ein Schmerzgefühl. Also da kann man dann tatsächlich auch schwer noch weiter in die Lust gehen. Also außer man steht natürlich auf Schmerzen, das ist auch wunderbar. Dann kann das vielleicht sogar steigernd sein, wenn man damit spielt. Aber mal abgesehen davon ist es eher schwierig. Also wenn du jetzt zu Menschen gehörst, die Schmerz nicht unbedingt sexuell verknüpfen, dann ist es schwer, aus dieser Schmerzreaktion wieder in die Lust zu kommen oder das auszuhalten. Und das ist dann auch so ein großes Problem. Viele Frauen tendieren dazu, das auszuhalten, aus den Gründen, die du vorhin gesagt hast. Man spricht ja nicht drüber, man will den Partner nicht verunsichern. Jetzt ist er schon auf der Klitoris, rappelt sich da ab und macht da wirklich tolle Sachen. Und dann kommt jetzt auch noch diese doofe Überstimulation. Und es ist einfach nur, weil es zu direkt auf der Klitoris-Eichel ist. Also sobald man da ein bisschen drumherum geht, wie gesagt, entweder mit Toys drumherum gehen, drüber gehen, diese Daumen- und Zeigefinger-Sache, dass man so ein bisschen sich entlang fühlt an dem Klitoriskörper, dann bist du auf einem Bereich der Klitoris, die eben diese Nervenenden nicht mehr hat, aber die schönen Gefühle eben auch hat.
Ja.
Also ähnlich wie bei einem Penis, fühlt sich ja auch anders am Frenulum an, was ich vorhin beschrieben habe, als jetzt am Rest des kompletten Schaftes. Also das sind ja auch unterschiedliche Arten von Sensationen, die ihr da gern mögt.
Okay. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Scham auch zu sprechen kommen, weil ich glaube, dass es eben auch ein Thema ist. Ich weiß nicht, würde jetzt einfach tippen, dass es vielleicht bei Frauen ausgeprägter ist als bei Männern, ohne jetzt irgendeine empirische Studie dazu zu haben, aber dass zum Beispiel auch Frauen oft nicht selbstbewusst mit ihrem eigenen Geschlechtsorgan sind. Dann auch, das ist natürlich auch sehr intim, wenn wir über Cunnilingus oder so reden, dann sozusagen sich zu öffnen. Es ist ja auch, man sagt ja auch immer, der Mann steckt irgendwas wo rein, während die Frau muss was in sich reinlassen. Das ist ja auch nochmal so ein psychologisches Ding vielleicht. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen? Hast du da vielleicht auch einen Ratschlag für Frauen, die dann irgendwie, soll man sich angucken vorm Spiegel? Wie kann man so auch ein Selbstbewusstsein entwickeln, dass man sagt, so, es kommt zum Sex, wir machen uns nackig, er geht da langsam runter und das dann nicht sozusagen, oh, jetzt sieht er hier, aber vielleicht die eine Schamlippe ist ein bisschen größer als die andere oder findet er meine Klitoris zu klein, zu groß? Mhm. Also das haben Männer natürlich auch mit ihren...
Genau das Gleiche, das ist ja das Schöne. Wir haben auch im Pornos...
Also was empfiehlst du da im Umgang auch mit dem eigenen Körper und dem Charme?
Ich habe das Thema tatsächlich sehr, sehr oft in der Praxis, weil ich eben sehr viel mit Menschen mit Vulva arbeite. Und mein erstes Ding ist dann wirklich, sich einfach mal dem auszusetzen, mal andere Körper zu sehen. Und es gibt wunderbare Kunstprojekte, wo man sich andere Vulven anschauen kann. Es gibt zum Beispiel ein Kollektiv in Berlin, Vulvaversity, die haben einen Kalender und ein kleines Vulva-Museum, so nennen sie das, rausgebracht, wo einfach nur Vulven abfotografiert sind. Und man als Mensch mit Vulva sich anschauen kann, wie divers die eigentlich sind. Man kann auch, wenn man mehr auf der Geeky-Seite ist, sich mal eine Studie durchlesen. Da gibt es auch eine tolle, wo Schweizer GynäkologInnen vermessen haben, die Vulven von irgendwie 800 Frauen oder Menschen mit Vulva und dann zum Beispiel eben auch die Länge und die Breite der Vulvalippen angeschaut haben und in was für eine Riesendiversität die eigentlich abläuft. Oder auch Klitoris-Eichel zum Beispiel zwischen einem halben Zentimeter und 3,4 Zentimeter. Also riesengroße große Bandbreiten. Also auch das kann man machen. Ja, so Wissen sich anhäufen, aber wirklich auch mit dem Thema sich beschäftigen. Also wirklich auch sich dem mal aussetzen, anderen Körpern. Weil man sieht, genauso wie du das vorhin gesagt hast, ihr seht keine anderen Penisse. Viele Menschen mit Vulva sehen auch keine anderen Menschen mit Vulva und sehen schon gar nicht diese, oder sehen nicht die Vulven der anderen Menschen. Deswegen, das kann total befreiend sein, weil man eben gerade in Pornos auch nur eine oder meistens eine sehr spezielle Form von Vulva sieht. Das kann helfen. Und dann genau das, was du gesagt hast, also kannst du jetzt auch gleich morgen als Sexcoach anfangen, Spiegelübungen. Genau das, sich wirklich mal hinsetzen und sich angucken. Weil wir haben eben nicht den Vorteil, dass man den Penis einfach sieht und man irgendwie so ein bisschen genau weiß, wie das ausschaut, weil man wirklich einfach also Blick drauf hat. Und dann einfach mal einen Spiegel zu nehmen und sich das einfach mal anzugucken und vielleicht auch mal zu gucken, okay, solo fasse ich mich jetzt so an. Ah, das ist ja gar nicht direkt auf meiner Klitoris-Eichel. Eigentlich bin ich da ja auf der Seite. ich glaube wirklich, dass viele Frauen das gar nicht wissen, dass sie sich zum Beispiel nicht direkt auf der Klitoriseiche stimulieren im Solo-Play, weil sie auch noch nie hingeguckt haben. Mhm. Und dann können sie natürlich diesen Wunsch oder dieses Bedürfnis auch nicht mit euch teilen. Mhm. Und genau, dafür kann dann sowas auch total gut sein, einfach mal hinzugucken.
Aber das ist schon ein Thema, diese Scham, oder?
Riesengroßes Thema. Riesengroßes Thema.
Wie heißt denn, ich meine, Schamlippe ist ja auch ein Begriff.
Ach, das finde ich auch so furchtbar. Ja, genau, damit fängt es ja schon an. Also, dass wir Schamlippen, ich benutze diesen Begriff gar nicht. Und viele Sexologinnen, Vulvalippen.
Also.
Genau. Andere sagen Lustlippen, was auch immer da irgendwie passend ist. Aber ich finde Vulvalippen.
Schamlippen?
Ja, schon, weil da das die Scham ist. Das ist der Bereich, den man nicht sehen sollte. Das heißt ja auch der Schamhügel, also Schampubis, Schamhaar. Das ist schon auch irgendwie so gedacht.
Vielleicht, weil es auch charmant ist.
Das ist eigentlich auch ein charmantes Haar und eine charmante Lippe. Das wäre auch schön.
Das wäre schöner, ja.
Aber ich finde, das ist wichtig.
Anders schreiben, aber wir können es weiter so nennen.
Das ja.
Ich finde, du sprichst ja ein total wichtiges Thema an. Ich finde das so wichtig. Sprache ist so wichtig. Wenn wir das immer wieder auch reinprügeln, dass da Scham dahinter steckt, dass wir selbst, also auch das, wo wir am Anfang drüber diskutiert haben, was ist eigentlich eine Vagina, was ist eine Vulva? Wenn wir nicht mal wissen, was wir eigentlich gerade benennen, wie sollen wir wissen, auf was wir Lust haben? Also das funktioniert einfach nicht. Und das ist, finde ich, so schwierig, weil es diese Education halt einfach, die kommt nicht an, die gibt es kaum und da ist es eigentlich so die Wurzel, warum diese ganzen Probleme dann entstehen.
Aber das wirkt auch wieder so gesellschaftsgemacht irgendwie, also natürlich, dass man es so benennt sowieso, aber auch schon davor fängt das ja an, dass man, wenn man, wenn mich jetzt hier jemand nackt sehen würde, dass das für mich schambehaftet ist, ist ja auch schon fraglich. Ist das evolutionär, biologisch super tief in jedem drin oder ist es eher ein Konstrukt, dass man sagt, ja, weil es eben diese verschiedenen Standards oder so gibt, Größe irgendwie eine Rolle spielt, Druck, Vergleichbarkeit, dass deswegen man eigentlich nur so, oh, aber was ist, wenn das nicht passt und deswegen möchte ich mich jetzt gerade hier nicht so zeigen, dass es eigentlich auch nur dadurch kommt.
Ich würde schon sagen, dass das ganz viel gemacht ist.
Mhm. Ja, das
Problem ist halt, man kann auch das, dass keiner von uns wächst in einer Nicht-Gesellschaft auf.
Ja, eben.
Also es ist schwer zu belegen, dass es gemacht ist.
Das stimmt.
Ja. Also braucht es wirklich smarte Studiendesigns auch. Aber ja, also viel von Scham ist einfach gemacht.
Aber und deswegen finde ich es eine ganz tolle Mission, damit halt auch raus in die Welt zu gehen und den Leuten das zu erklären und zu sagen so, hey, aber vielleicht könnt ihr das auch nochmal umlernen, denn es ist vielleicht gar nicht so, wie ihr einfach geglaubt habt. Weil ich es eben nie gelernt habe.
Ja. Vielleicht kommt dann ja auch, also es gibt ja die Serie Sex Education, ne? Mit,
die ist schön.
Mit Scully, mit Gillian Anderson.
Ja, die ist toll.
Und was da ja auch passiert ist, sie hat ja so einen ganz nüchternen, wissenschaftlichen, selbstverständlichen Blick einfach auf alles.
Mhm.
Und das ist auf der einen Seite so ein bisschen so, erstmal muss erstmal so diese Ansprache, dieses Normalisieren im Prinzip, dieses so, hier Rasen mähen und jetzt massiere ich da die Vulva. So, dann muss man ja auch erstmal so sich in ihren Kopf versetzen, wie sie das wahrnimmt.
Mhm.
Und wenn man das aufbricht, dieses ist ja so ein, was wir alles jetzt hier so besprochen haben, diese ganzen Gefühle, die damit einhergehen, die Ängste, die Unsicherheiten, das kann man ja auch vielleicht dadurch auflösen, wenn man einfach offen drüber spricht und und da auch nicht so Wertungen draufpackt und sagt, du hast jetzt eine gute Vulva, aber das ist ja wirklich eine hässliche Vulva oder das gleiche mit einem Penis oder so, sondern wenn man es schafft, einfach auch zu sagen, okay, der Mensch ist gesegnet mit einem Lustzentrum lass mal lernen, das zu nutzen und lass das mal weniger aufladen mit Leistungsgedanken und Versagensängsten und was es da alles gibt. Das führt ja dann zu einer Steigerung der Kompetenz und dann wiederum auch zu einem Selbstbewusstsein, dass man weiß, was man macht. Also es ist ja eigentlich hat ja nur Gutes.
Ja.
Es ist ja ganz interessant, es gab ja auch in den 60ern schon die sexuelle Revolution und Ende der Prüderie und so richtig flächendeckend durchgesetzt hat sich das dann ja nicht. Es wurde dann eher so, es gab, also diese ganze Pornogeschichte ist ja auch dann vielleicht eine extreme Reaktion auf die Tatsache, dass vieles so und viele, viele Menschen, die heranwachsen, sind ja auch völlig alleingelassen damit, weil ja wo lernst du das? In der Schule ist es ein bisschen awkward. Bei deinen Eltern zu Hause, hör mir auf.
Ja.
So, wo lernst du Sex?
Ja.
Es gibt, heranwachsende Menschen werden konfrontiert mit einer Explosion von Sexualität, wenn sie in die Pubertät kommen. Auf einmal spielt alles verrückt. Niemand gibt dir eine Anleitung. Jeder muss das irgendwie für sich selbst herausarbeiten.
Ja.
Und das ist ja eigentlich eine total absurde Situation.
Ja, aber wie lösen wir das?
Also, absolut.
Durch zum Beispiel Menschen wie Lea. Ja, ist ja so. oder auch so eine Sendung wie diese.
Ja, aber würdest du zum Beispiel sagen, dass es sinnvoll ist, wenn Eltern, also ich meine, es gibt zu wenige Leute wie dich, ja, denen man auch vertraut, so. Aber würdest du sagen, es wäre eine sinnvolle gesellschaftliche Entwicklung, wenn in 20 Jahren Kinder, die in die Pubertät kommen, ja, jetzt, jetzt melden wir dich mal beim Sexcoach an und dann lernst du das mal von einer neutralen Person, was da eigentlich jetzt alles Phase ist?
Ich finde schon, dass jeder einen Sexcoach verdient hätte. Ich auch übrigens hätte manchmal selber gern einen. Ich finde, ja, doch schon. Ich würde mir aber wünschen, dass es vielleicht sogar schon früher anfängt. Also nicht so in der Pubertät, so ungefähr jetzt löst du das dann alles, sondern ich würde mir schon wünschen für alle Kinder, die heranwachsen, dass sie in einem Umfeld aufwachsen dürfen, wo sie nicht von vornherein schon beim ersten Versuch von Masturbation zum Beispiel irgendwie geschämt werden oder irgendwie da irgendwie ein schlechtes Gewissen eingeredet ihnen wird oder ihnen gesagt wird, das macht ja niemand. Wir masturbieren alle. Also ganz viele Studien, immer wieder. Wir masturbieren einfach alle. Fast alle. Und das wäre total schön, wenn es irgendwann mal so wäre, dass Eltern eben auch unterstützt werden in dieser Art und Weise. Und dafür gibt es zum Beispiel auch Sexcoaches, die sich auf Elternarbeit spezialisieren.
Also mit den Kindern zusammen masturbieren.
Die nicht mit den Kindern zusammen masturbieren, sondern die mit solchen Situationen besser umgehen. Also die versuchen dieses, dieses Muster durchbrechen und zum Beispiel in so einer Situation nicht sagen, oh, das macht man nicht, sondern hey, wir machen das alle, aber Wohnzimmer ist vielleicht nicht die beste Idee. Ja. In deinem Zimmer ist das eine gute Idee.
Es ist ja noch gar nicht so lange her, da wurde das ja, also Masturbieren wirklich auch, glaube ich, kirchlich oder so, da wurdest du ja wirklich geschämt, beziehungsweise gesagt, du kommst, ja, es war eine Sünde. Mhm. Ne? Also das ist noch nicht so lange her. Also da sieht man mal
total.
Ja, was.
Und es ist so gut für den Körper. Also Masturbation, wunderbar, toll, super viele.
Also sagst du quasi vor allem das Thema früh so ein bisschen von Zwängen loslösen, normalisieren, also den Kindern einen Umgang damit beibringen, so hey, es ist okay, dass du das jetzt entdeckst und so. Da muss man vielleicht gar nicht so in die Tiefe gehen, um einfach erstmal mitzugeben, so, aber du brauchst dich zumindest schon mal nicht schämen und du solltest dich da irgendwie ausprobieren, reinlesen, was auch immer dich da interessiert.
Genau. Und dafür ist es halt schwierig umzusetzen, weil die Eltern, die jetzt Eltern sind, haben selber einen riesengroßen Schamthema mit dem Ding. Deswegen würde ich so den ersten Schritt so machen, also wenn ich jetzt frei entscheiden dürfte, was ich als ersten Schritt umsetze, dann würde ich die Menschen, ich sag an der Frontline, also das heißt die GynäkologInnen, die TherapeutInnen, die HausärztInnen, die man normalerweise mit so einer Frage vielleicht irgendwie, und auch die LehrerInnen, also die normalerweise mit solchen Themen irgendwie an die wir uns ranwenden würden. Die brauchen mehr Ausbildung. Die müssen erstmal in ihrer Arbeit über solche Themen schambefreit sprechen können. Und die müssen das multiplizieren können.
Und an Schulen, wo es ja Sexualunterricht gibt, müsste, also ich, ohne jetzt genau zu wissen, wie es abläuft, zum Beispiel, ich kann mich kaum noch erinnern, wir hatten, glaube ich, vielleicht 2 oder 4 Stunden in Biologie, wo dann irgendwie erklärt wurde, das ist ein Penis, eine Vagina. Und dann waren wir aber auch schon bei der Zellbefruchtung und dann ging es direkt da so weiter. Da ging es aber nicht um Themen wie Scham, Selbstwertgefühle, Masturbation und sowas. Also da müsste man wahrscheinlich dann auch noch mal gucken, dass das reformiert wird. Oder
jetzt aber auch dann ganz normale Lehrer sind, die ihrerseits vielleicht auch völlig überfordert sind mit der Situation.
Ja. Genau. Aber da könnte man ja zusammenarbeiten. Es muss ja nicht alles vom Lehrer passieren. Der Lehrer kann ja auch sagen, so, heute ist Lea bei uns zu Gast und dann kann man Fragen stellen oder so. Also das würde ich sowieso in der Schule viel mehr begrüßen, dass nicht alles die Lehrer selber machen müssen, dass man mehr outsourced sozusagen, sich Wissen ranholt. Ja. Das wird leider viel zu wenig gemacht. Jetzt ist unsere Zeit leider schon rum, es ist so ein spannendes Thema.
Und ich wollte noch auf das Thema Liebe überleiten. Dann wärst du hier nochmal eine Stunde.
Hast du noch eine Frage zum Thema? Nein,
das passt jetzt nicht mehr wirklich.
Okay.
Nein, ich wollte eigentlich nur so ein bisschen einhaken, das kann ich vielleicht wirklich noch zuletzt sagen, dass diese falschen Vorstellungen von etwas, also auch durch eben Film, Funk und Fernsehen vielleicht falsch anerlernt, das fängt ja schon oft bei Liebe an, ist mir viel aufgefallen. Ja. Also einfach, welche Definition von Liebe haben die Menschen und wie wenig kommunizieren sie eigentlich darüber am Anfang oder auch innerhalb der Beziehung? Da wollte ich eben, als wir noch ein bisschen mehr Zeit haben, das Fass einfach weiter aufmachen, weil damit ja oft schon, das ist der Anfang vom Übel, weil wenn das schon kommunikativ nicht richtig funktioniert, wie soll dann die nächste Ebene sozusagen weiter funktionieren? Vielleicht nur ganz kurz, weil ich glaube, da hat auch jeder für sich natürlich eine leicht andere Definition, aber ich würde jetzt einfach mal ganz kurz noch meine Definition von Liebe raushauen, weil es gibt für mich einen signifikanten Unterschied zwischen Verliebtheit, also diesen sehr chemisch aufgeladenen Gefühlen, die im Körper sind, die man nicht versteht, die sich einfach toll anfühlen, und dem eigentlichen Begriff Liebe oder ich liebe dich. Und das eine, die Verliebtheit, ist halt auch normal, dass das vor allem am Anfang ist und irgendwann auch abebbt, weil man sich besser kennenlernt, weil die ganze Aufregung, die Neugier weg ist. Aber Liebe ist für mich eher sowas, weniger ein Gefühl, also da sind Gefühle involviert, aber weniger ein pures Gefühl, als mehr auch eine rationale Geschichte. Also man entscheidet sich, finde ich, auch zu lieben. Man sagt auch damit irgendwie so, ey, auch in schweren Zeiten bin ich nicht sofort weg, sondern versuch halt, das mit dir irgendwie anzugehen und so. Und ich glaube, dass darüber haben sich ganz viele Menschen schon allein gar keine Gedanken gemacht. Ist mir vielleicht auch mal bei heute nicht mehr existierenden Beziehungen klar geworden, dass dann am Ende klar wird, oh, wir hatten sehr unterschiedliche Vorstellungen. Die eine Person ist vielleicht nur diesem Gefühl hinterhergejagt, was am Anfang ganz normal ist, und konnte nicht damit umgehen, dass das irgendwann weg ist, ja, weil sie sich nie bewusst entschieden hat, ja, aber ich möchte auch, wie man das auch bei Freunden ja übrigens machen kann. Ganz viele sagen ja, ich liebe meinen besten Freund, klasse Typ und so. Da entscheidet man sich ja auch irgendwie, ey, für diesen Menschen, da tue ich mehr als für andere Menschen. Und das wollte ich einfach nochmal auch vielleicht euch mitgeben. Schreibt auch gerne eure Definition in die Kommentare, weil das ist sehr unterschiedlich, ja, zwischen Menschen und kann für unfassbar viele Kommunikationsmissverständnisse auch innerhalb von so Beziehungen einfach sorgen.
Ja, das finde ich sehr, sehr schön, dass du das noch gesagt hast. Ich finde auch so, wir lernen halt auch total, dass toxische Liebe eigentlich schöne Liebe ist.
Genau, ja.
Also Beispiel Eifersucht. Je höher, ja, die Eifersucht, desto besser die Liebe.
Super Beispiel, genau. Was ein Quatsch.
Dieses, ja, hard to get oder nee, wie mach dich rar, bist du der Star?
Genau.
So, ne? Oder dass, wenn man, ja, also ich habe das jahrelang als Jugendlicher und dummerweise einfach gemacht, dass je mehr ich verliebt in ein Mädchen war, desto arroganter oder desto weniger habe ich sie angeguckt.
Mhm.
Also wirklich, ne? Das war, also die, in die ich verliebt war, wissen es wahrscheinlich bis heute, können sie sich nicht vorstellen.
Kenn ich,
ne? Das ist, naja, aber das ist so bescheuert eigentlich, ja, ne? Das spielt ja da schon auch so ein bisschen,
absolut, ja,
mit rein. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn man einfach offen und ehrlich und stattdessen so, ne? Also, keines Blickes würdig und so, und umgekehrt wahrscheinlich genauso. Ja. Ja, wer weiß, wer vielleicht in mich verliebt war, aber ich denke, die hasst mich oder hat mich gehasst oder so.
Das ist dann auch mal so ein interessant, bei allen Dingen des Lebens, so ein was wäre wenn am Ende nochmal so. Und jetzt herzlich willkommen zu deinem persönlichen was wäre wenn. In der 4. Klasse, Annika, war schwer an dich verliebt. Und du denkst so, boah, war, bist du
voll. Und er hat mir doch immer an den Zöpfen gezogen. Ja,
aber ich finde, da würde ich nochmal unterscheiden zwischen dieser Taktik, die man, wenn's, weil vieles ist auch so kalkuliert dann, was das angeht. So, ja, du musst das machen. Und da gibt's ja auch irgendwelche Coaches, die so schmierige Dating-Tipps geben und so. Und dann denkst du, ja, okay, pass auf, wenn du willst, dass die an dir interessiert ist, musst du erstmal Desinteresse zeigen, damit
ich innerhalb der ersten 10 Minuten
dann symbolisierst du so eine Souveränität und du brauchst sie gar nicht und du hast die Auswahl und sie fetzt dich gar nicht richtig und dann und so das dann und dann und das andere ist halt, dass man vielleicht das Gegenteil, nämlich Angst vor Ablehnung hat, dass je stärker die Gefühle zu jemandem sind, desto schwieriger fällt es einem vielleicht, sie zu zeigen aus Unsicherheit, aus Angst vor Ablehnung. Gerade wenn man jung ist, weil man dann denkt, oh, wenn das alle, dann hänseln die oder dann machen die, meine Gefühle kommen so auf so einen Marktplatz, wo dann sich alle drüber lustig machen oder wo mein Innerstes dann Thema wird für alle anderen nach außen und so. Das ist natürlich gerade in jungen Jahren ein Problem, glaube ich auch. Es sind schon, glaube ich, so zwei unterschiedliche Themen. Aber grundsätzlich kann man dieses Thema Liebe, also man kann ein eigenes Homoseli draus machen. Ich finde, man kann es auch sehr gut mit Sexualität verbinden, weil das schon auf der einen Seite sehr casualig ist, was habe ich vorhin kurz einmal angedeutet, finde ich auch mit den ganzen Toys und wenn man so rangeht, okay, wie funktionieren Körper? Ja, komm, lass mal ein bisschen, du kommst aus Berlin, komm, ey, Vögel da mal, sack, alles cool. Und das andere ist aber, wenn die Gefühle ins Spiel kommen und Sexualität mit tiefen Gefühlen ist, finde ich, auch nochmal eine andere Kategorie als so casual sich ein bisschen Erleichterung besorgen.
Absolut.
Ja.
Das haben wir gar nicht so wirklich
beleuchtet, eigentlich, ja,
was das auch noch für eine Rolle spielt.
Da muss ich einfach irgendwann nochmal kommen und dann sprechen
wir. Ja, bitte.
Noch mal kommen.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch schon mal eine Ansage. Du kommst einfach wieder zum Thema Liebe. Da gibt es auch noch mal ganz, ganz viele Fragen. Vielen Dank, dass du da warst. Ich würde gerne dir noch mal jetzt kurz die Möglichkeit geben, ein bisschen vielleicht Eigenwerbung zu machen. Also erstmal, wenn man jetzt zum Beispiel diese Sendung hier gesehen und gesagt hat, ich würde gerne mal da als Paar oder auch als Individuum zu dir kommen. Wo findet man dich im Netz? Was steht bei dir jetzt als nächstes?
Das ist so schön, ihr müsst auch gar nicht in Berlin sein. Das geht auch online mittlerweile, weil einfach immer mehr Menschen außerhalb von Berlin mich finden. Einfach auf sexcoach.berlin, das ist die Webadresse und das ist mein Instagram. Da könnt ihr mir folgen und euch dann direkt auch für ein Erstgespräch zum Beispiel was
wir buchen. Hier auch nochmal.
Genau, wunderbar. Und natürlich dürft ihr auch mal im Podcast reinhören, Berlin Intim. Da könnt ihr nämlich einfach mal euch anhören, was ist eigentlich Sexcoaching, was mache ich da so? Und da sind echte Themen von echten Menschen, die ihr vielleicht auch kennt, die da mit ihren Problemen gekommen sind. Und das sind meistens Themen, die wir alle irgendwie haben.
Sie kommen in den Podcast.
Kommen und werden dort gesexcoacht.
Ah, okay, genau. Aber das ist ja auch mutig. Also das ist ja sehr, sehr
total,
schön. Ja.
Genau, cool. Total, genau. Und kommen da halt mit allen Themen, die eben auch eigentlich in meiner Praxis ankommen. Also dieses Orgasmus-Thema kommt vor oder Lust geht verloren von einem Paar und so weiter. Also das sind ganz, ganz viele verschiedene Themen und da kann man sich auch da schon mal einfach so Tipps holen,
ja, sehr cool.
Bevor man überhaupt an Coaching denkt.
Super Sache. Vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr, sehr spannend und sehr lehrreich vor allem.
Absolut.
Dankeschön. Und wenn ihr auch ein bisschen Liebe verteilen wollt, dann könnt ihr das bei uns im Supporters Club machen, damit solche Formate wie hier überhaupt möglich sind. Also kommt gerne in den Rocket Beans Supporters Club, falls ihr nicht schon drin seid. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge Almost Daily. Vielen Dank, Lea. Vielen Dank, Nils. Vielen Dank, alle. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Tschüss. Ciao.